Okay, also bitte verzeiht mir, ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin deswegen nicht so ganz fit und weiß noch nicht genau, wie flüssig ich das alles durchstehen werde. Mein Name ist Thomas Lekorte und ich bin seit Anfang der 80er Jahre in West-Berlin und dann später Berlin in der undogmatischen linksradikalen Bewegung aktiv. Meine Geschichte erschließt sich so ein bisschen, wenn jemand von euch vielleicht das Buch Autonome in Bewegung gelesen hat. Da bin ich ein Mitautor von. Und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren publizistisch, also auf einer eigenen Webseite und in Publikationen wie Analyse und Kritik oder im Appabitz-Info, also im antifaschistischen Infomagazin aus Berlin, hauptsächlich mit zwei Themen. Das eine ist das Oktoberfestattentat 1980 in München, das zweite ist der NSU. Und habe mich hauptsächlich in den letzten Jahren damit beschäftigt, diese Fälle etwas gegen den Strich zu bürsten oder etwas kritisch zu lesen, im Hinblick darauf, ob dort Mythenbildung stattfindet, was von dem, was wir lesen können in den Medien, auch in den linken Medien, was davon stimmt, was ist belastbar, was ist vielleicht weniger belastbar. Den Impuls für die Beschäftigung mit dem Oktoberfestattentat habe ich hauptsächlich Wolfgang Schorlau zu verdanken, weil der ein Krimi dazu geschrieben hat vor einigen Jahren über das Oktoberfestattentat, und als ich den gelesen habe, dachte ich, nein, das kann unmöglich so gewesen sein, wie der schreibt, und habe daraufhin angefangen, mir das genauer anzuschauen. Ich habe mir gedacht, den Abend so ein bisschen in drei Teile aufzuteilen. Das Thema ist wahnsinnig komplex, also da kann man viele Stunden mit verbringen. Mein Analysetext, den ich dazu veröffentlicht habe, ist 160 Seiten stark. Ich nehme nicht an, dass viele hier den gelesen haben. Insofern werde ich im Wesentlichen erstens kurz noch etwas zu dem Attentat selber erzählen. Dann wollte ich ein bisschen was zu Gundolf Köhler, dem vermutlichen Attentäter, erzählen, weil es da ja einen gewissen lokalen Bezug gibt. Er hat in Tübingen studiert. Und würde drittens noch etwas sagen zu der aktuellen Situation, da ja das Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen worden war vom bayerischen LKA, was jetzt der aktuelle Stand ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es Fragen gibt. Ihr könnt gerne zwischenfragen. Also ich muss nicht unbedingt hier eine Stunde oder anderthalb Stunden dozieren. Ich bin also immer gerne bereit, mich auf was einzulassen, wenn es Einwände, Nachfragen oder so etwas gibt. Was ich jetzt noch kurz vorher fragen wollte, ich weiß es nicht, welches Vorwissen es hier eigentlich gibt in diesem Raum. Das wird natürlich nicht dasselbe sein, aber ich nehme mal an, dass die Sachen, die ich geschrieben habe, nicht so bekannt sind, weil die in nicht so großer Auflage verbreitet werden. Das Buch von Ulrich Chaussy zum Oktoberfestattentat, ist das hier bekannt? Haben das welche gelesen? Auch nicht so sehr viele. Den Film Der blinde Fleck, wer hat den gesehen? Einige, ja. Okay, aber doch insgesamt muss ich ein bisschen grundsätzlich anfangen. Also dieses Attentat am 26. September 1980 in München war das schwerste terroristische Attentat in Deutschland in der Nachkriegsgeschichte. 13 Tote. Und es ist sehr wenig über dieses Attentat sicher bekannt. Also es ist sehr wenig, von dem man sagen kann, das ist objektiv unbestrittene Tatsache. Eine dieser Tatsachen ist, dass Gundolf Köhler bei diesem Attentat so schwer verletzt, getötet und dabei so schwer verletzt wurde, dass es eigentlich keinen Zweifel daran gibt, dass er diese Bombe quasi in Händen gehalten hat, als er explodiert ist. Weil ihm wurden die Arme bis hierhin abgerissen, beide Arme, ein Bein, und er wurde ungefähr 6 oder 7 Meter weggeschleudert dabei. Das heißt, es war sehr schnell klar, er kann da nicht ein zufälliger Passant gewesen sein. Das war an dem Abend, an dem das Ganze passiert ist, eigentlich so sehr schnell klar, ne? Dass dieser Tote wahrscheinlich der Attentäter oder einer der Attentäter sein muss. Das Zweite, was damals passiert ist, ist, dass die bayerische Polizei und das Innenministerium daraufhin, als sie seine Personalien festgestellt hatten, Abfragen gesteuert haben nach, über Deutschland, Verfassungsschutzämter, Polizeiämter, ist dieser Name bekannt. Und sie bekamen sehr schnell eine Antwort aus Baden-Württemberg, ist bekannt als Anhänger der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und diese Erstinformation hat im Grunde die gesamte Debatte über dieses Attentat bis heute sehr stark beeinflusst. Weil die ganze These, dass Köhler und die Wehrsportgruppe Hoffmann zusammengehören und damit Hoffmann in irgendeiner Weise verantwortlich sein könnte für dieses Attentat, beruht ganz wesentlich auf dieser Aussage, die damals sehr schnell getroffen wurde und die auch die Ermittlungsbehörden so stark beeinflusst hat, dass sie eine Weile lang sehr intensiv die rechte Spur verfolgt haben, was ja alles andere als selbstverständlich ist in Deutschland. Es ist aber darüber hinaus, gibt es eigentlich kaum belastbare Indizien. Also es gibt Zeugenaussagen vom Tatort, aber es gibt nur sehr wenige Fälle, in denen zwei Zeugen dasselbe gesagt haben. Die meisten Zeugenaussagen widersprechen sich entweder oder sind nicht logisch hintereinander zu stellen. Es ist bis heute nicht klar, wie diese Bombe eigentlich wirklich aufgebaut war. Es kursieren allerlei Falschmeldungen dazu. Also ich rate euch dringend ab, bei Wikipedia nachzulesen. Was da steht, ist zur Hälfte falsch. Es wird erzählt von Feuerlöscher und da seien Nägel drin gewesen und so. Alles Quatsch. Aber wie die Bombe wirklich aussah, ist rekonstruiert worden, aber hypothetisch. Also das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Art Versuch gemacht, hat gesagt, die Splitter, die wir gefunden haben, die Explosionswirkung, so könnte es gewesen sein. Aber man weiß es halt nicht genau. Man weiß auch nicht, womit diese Bombe gefüllt war. Man vermutet nur, dass es TNT oder so etwas Ähnliches war. Man weiß nicht, warum diese Bombe, bevor sie explodiert ist, mehrere Sekunden lang heiß gebrannt hat nach oben. Was Gundolf Köhler wahrscheinlich schon getötet hat. Also man stellt sich so vor, er stand über einen Papierkorb gebeugt, hielt diese Bombe in der Hand. Und dann kam ein mehrere Meter hoher Feuerstrahl aus dieser Bombe heraus, der ihn den gesamten Brustkorb verbrannte. Was das zu bezwecken hatte beim Bau einer Bombe, weiß kein Mensch. Man weiß nicht, wie sie gezündet wurde. Also war es eine elektrische Zündung, war es ein Abreißzünder wie bei einer Handgranate. Man weiß nicht, warum sie dort gezündet wurde. War es Absicht? Was ein Unfall, was sollte etwas ganz anderes damit getan werden? Wollte er sie eigentlich in ein Bierzelt bringen oder wollte er sie wegwerfen oder was auch immer? Also es ist alles spekulativ. Es gab kein Bekennerschreiben, es gab einen anonymen Anruf, der aber mit ziemlich großer Sicherheit nicht ernst zu nehmen war. Insofern war eigentlich, abgesehen von diesem Toten, den man da hatte und den Splittern, die noch übrig waren von dieser Bombe, viel mehr gab es eigentlich nicht. Und das hat im Grunde die Aufklärung dieses Falles bis heute sehr erschwert und hat sehr viel Raum gegeben für Spekulationen, Vermutungen, die natürlich auch immer ein bisschen geleitet sind von der Erwartungshaltung, die man hat. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag. Ich war damals gerade so relativ frisch politisiert, 16 Jahre alt. Das war Franz Josef Strauß, war Kanzlerkandidat der CSU. Wir sind demonstrieren gegangen, Stoppt Strauß, wir haben auch alle so Parkas, so Bundeswehr-Parkas damals getragen, das haben fast alle jungen Leute damals getragen, hatten Plaketten Stoppt Strauß dran, haben Demos gemacht und dann eine Woche vor der Wahl geht dann diese Bombe hoch. Ne? Und es war eigentlich für alle Linken damals völlig klar, diese Bombe sollte Wahlhilfe für Strauß sein. Ne? Weil es war sehr unwahrscheinlich, dass er gewinnen würde, man ist davon ausgegangen, die SPD wird gewinnen mit Helmut Schmidt. Und das Einzige, was Strauß noch retten könnte, wäre so eine Katastrophe. Deswegen war die linke Erwartungshaltung damals sehr schnell, von mir auch, das können nur Rechte gewesen sein. Und als dann quasi diese höhere Weihe kam, dass also auch der Generalbundesanwalt sagt, ja, Gundolf Köhler war ein Rechter, war die Sache eigentlich klar. Und man brauchte eigentlich gar nicht mehr genauer hinschauen. Nun ist die Frage, ob Köhler ein Rechter war, ja nicht die einzige Frage, sondern es gibt auch die Frage, ob er allein war. Das heißt, war es ein organisiertes Attentat? Stand vielleicht eine Gruppe dahinter? Welches Interesse könnte eine solche Gruppe gehabt haben? Und da fingen schon damals sofort die Spekulationen an. Die Sache mit der Wehrsportgruppe Hoffmann habe ich mir sehr genau angeschaut. Habe also auch mit früheren Neonazis gesprochen, die sich davon abgewendet haben, die damals aktiv waren in dem Bereich. Mit Hoffmann habe ich nicht gesprochen, obwohl er es eigentlich gerne gewollt hätte. Ich bin heute zu der Ansicht gekommen, dass Hoffmann und diese Wehrsportgruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts damit zu tun gehabt haben, mit dem Anschlag. Hoffmann selber ist seit einigen Jahren sehr aktiv im Internet, hat eine Webseite mit ellenlangen Texten. Der Mann ist sowieso ein Radio, also dieser Mann fängt an zu sprechen und hört nicht mehr auf. Ne? Er ist auch bei YouTube präsent. Und er versucht immer die Ehre seiner alten Wehrsportgruppe zu retten und macht jetzt Propaganda, das ganze Attentat sei nur gemacht worden, um ihm zu schaden. Also sozusagen, er hat eine umgekehrte Verschwörungstheorie, dass er sagt, das sei von Mossad, von dunklen Mächten eingefädelt worden, mit dem Ziel, seine tolle Wehrsportgruppe, die ja so eine Massenbasis hatte, zu zerstören. Das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, das Extrem der Verschwörungstheorien. Es ist so, dass die Vermutung, dass also organisierte Neonazis, in dem Fall also aus der Wehrsportgruppe Hoffmann, hinter dem Anschlag standen, nähert sich im Wesentlichen erstens aus dem vermuteten Motiv, Rechte, Terroranschlag von Rechten, die machen sowas, und zum Zweiten aus dieser Verbindung zu Gundolf Köhler. Es ist aber so, da komme ich bei, wenn ich über Köhler nochmal genauer rede, komme ich noch dazu, dass dieser Kontakt von Köhler zur Wehrsportgruppe Hoffmann nach allem, was heute bekannt ist, 3 Jahre vor diesem Anschlag schon beendet war. Dass also Köhler zu diesem Zeitpunkt schon seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr hatte zu der Wehrsportgruppe. Zum Zweiten ist die Motivlage so, dass die Rechtsradikalen damals sich sofort distanziert haben von diesem Anschlag und zwar gesagt haben, der Anschlag ist ein Anschlag gegen das deutsche Volk und wir würden niemals Anschläge gegen das Volk begehen. Was insofern eine gewisse Logik für sich hat, es gab damals eine Terrorwelle von rechts, die ein bisschen vergleichbar ist der Situation so um das Jahr 2000 herum. Also das heißt, es gab diverse militante Kleingruppen von Neonazis, die Anschläge verübt haben. Die schlimmsten waren die deutschen Aktionsgruppen. Die haben also auch 2 Menschen getötet in Hamburg durch Molotow-Cocktails. Diese Terroranschläge von Rechten richteten sich immer gegen bestimmte Ziele, die aus ihrer Sicht Sinn ergaben. Also gegen Ausländer, gegen Linke, so Sachen in der Art. Es wurden Sendemasten gesprengt, als die Fernsehserie Holocaust ausgestrahlt wurde, um quasi die Ausstrahlung dieser Serie zu verhindern. Das waren also aus der rechten Ideologie heraus logische Ziele. Der Anschlag auf das Oktoberfest mit, sagen wir mal, wahllosen Toten passte eigentlich in diese Logik nicht hinein von den Rechten. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch durchaus plausibel, dass viele Rechte sich davon distanziert haben und gesagt haben, das ist nicht das, was wir tun würden. Das ist ein Angriff auf das Volk. So auch Hoffmann damals. Damals wie heute. Sie haben auch mit einer gewissen Plausibilität gesagt, den Strauß wollen wir auch nicht, die Rechten. Also sie hatten keinen Grund, Strauß zu helfen, weil Strauß war für die Neonazis eine Marionette der Amerikaner. Also Strauß war ein absoluter Verfechter der NATO, hat gesagt, die SPD ist nicht bündnistreu. Wenn ich Kanzler werde, wird Deutschland wieder bündnistreu, wird seine Verpflichtungen für die USA wieder erfüllen. Das war etwas, was überhaupt nicht attraktiv war für Neonazis. Insofern ist die Motivation für Neonazis damals, diesen Anschlag zu begehen, müsste eine sehr, sehr abgedrehte sein. Also eine neonazistische Minigruppe, die wirklich denen alles egal war oder die das deutsche Volk bestrafen wollte für seine Laschheit oder so etwas Irres. Ne? Also das ist nicht vollkommen auszuschließen, passt aber nicht zur Wehrsportgruppe Hoffmann eigentlich. Ne? Also Hoffmann ist ein Protofaschist, also er ist kein Neonazi, sondern er passt mehr so in diesen völkischen Freikorps-Nationalismus der 20er Jahre eigentlich. Sehr militaristisch, autoritär, sehr antikommunistisch. Aber er hat auch einen bestimmten Antisemitismus, aber auch einen quasi vornarzistischen Antisemitismus, würde ich das beschreiben. Also er war immer jemand, der quasi Volksnähe demonstriert hat und auch immer stolz darauf war, wie sehr ihn die Bevölkerung lieben würde in Nürnberg. Das hat er immer sehr betont. So, also das heißt, diese Spur Hoffmann, Wehrsportgruppe Hoffmann, organisiert, große bekannte Gruppe, halte ich für nicht besonders tragfähig. Das schließt natürlich keineswegs aus, dass es Mittäter gab und dass das Ganze organisiert gewesen sein kann. Es gab damals Zeugenaussagen. Es gab einen Zeugen, der eine ganz wesentliche Aussage gemacht hat und der im Unterschied zu nahezu allen anderen Zeugen, die ausgesagt haben, erstens diese Aussage sofort nach dem Attentat gemacht hat, ohne dass er vorher Presseinformationen hatte, und der zweitens ein ganz wesentliches Detail richtig beschrieben hat. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier darstellen kann. Moment. Er hat nämlich Gundolf Köhler richtig beschrieben. Schade, ich muss jedes Bild auch mal einzeln rüberziehen. Moment. Ich bin gleich wieder bei euch. Such mal ein schönes Bild von Gundolf Köhler. So. So sah Gundolf Köhler ungefähr aus. Ich weiß nicht, einigen von euch ist vielleicht präsent ein Foto, was immer durch die Medien geistert von ihm, wo er so wuschelige lange Haare hat. Das war also damals auch das Fahndungsfoto, was offiziell verbreitet wurde von der Polizei nach dem Attentat. Und daraufhin meldeten sich ganz viele Zeugen, die gesagt haben, sie haben ihn gesehen, mit wuscheligen langen Haaren, ne, und fransig in die Stirn und die Ohren bedeckt. Er sah aber eigentlich eher so aus. Und der Zeuge Lauterjung, der sich damals direkt gemeldet hat, war einer der wenigen Zeugen, die gesagt haben, er ist auf dem Fahndungsbild falsch dargestellt. Er hatte kürzere Haare. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt für seine Glaubwürdigkeit. Und der Lauterjung hat damals gesagt, ich habe Köhler wenige Minuten vor diesem Attentat mit zwei anderen Personen gesehen, die er beschrieben hat als junge Männer mit Stiftenköpfen. Stiftenköpfe lässt sich... Er war Bayer, als kurzhaarig übersetzen. Und darauf baut eigentlich im Wesentlichen die Vermutung auf, dass er nicht allein dort war. Es gab noch eine zweite Aussage, die besagte, er hätte sich unmittelbar an diesem Papierkorb vor der Explosion gestritten mit einer zweiten Person um diese Bombe. Dann sei die Bombe explodiert. Das heißt, wenn man also insbesondere diese Aussage von dem Lauterjungen ist so schwerwiegend, dass man sagen muss, zumindest die Tatsache, dass Köhler Kontakt hatte zu anderen Personen, kann als ziemlich sicher angenommen werden. Ob diese Personen Mittäter waren von ihm, das weiß man deswegen nicht, weil die Polizei damals, das RKA, nach relativ kurzer Zeit, wahrscheinlich auf Weisung von oben, nur noch in Richtung Einzeltäter ermittelt hat. Sie haben quasi alle Zeugenaussagen, die kamen in diese Richtung gelenkt. Also sie haben zum Beispiel sich den Lauterjungen, nachdem sie ihn dreimal vernommen hatten und gesagt hatten, und er immer diese Geschichte wiederholt hat, haben sie ihn sich ein viertes Mal geschnappt und haben gesagt, kann das denn nicht auch nur Zufall gewesen sein mit den beiden? Und dann haben sie ihn so lange bearbeitet, bis er gesagt hat, naja, okay, vielleicht war es auch nur Zufall, ich weiß es nicht. Ich habe ja nicht gehört, was sie gesprochen haben. Inzwischen ist er verstorben. Also er ist nicht sehr lange danach, ist er gestorben. Die Polizei hatte, nachdem die Bundestagswahl gelaufen war, wahrscheinlich kein großes Interesse mehr, in diesem Fall weiter zu ermitteln. wenn es tatsächlich gegen Rechte ging, konnte es der CSU mit Sicherheit nichts nützen, eher schaden. Also haben sie diese Ermittlungen versucht, so schnell wie möglich zu beenden. Und sie hatten ihren einen Täter und wollten da den Deckel drauf machen. Und haben also nur noch in Richtung Einzeltäter ermittelt. Deswegen ist diesen Fragen nicht so richtig nachgegangen worden.
Ja, aber heute ist doch klar, dass es nicht ein Einzeltäter war, oder?
Ja, wie ich ja gerade sagte, man muss davon ausgehen, dass es dort andere Personen gab, aber klar ist das nicht. Sondern es gibt nur Zeugenaussagen, aber es gibt auch vollkommen widersprechende Zeugenaussagen.
Ja.
Also es ist immer, man muss immer trennen zwischen einem Indiz und einem Beweis und einer Schlussfolgerung. Also wir wissen, es hat da irgendeinen Kontakt gegeben, aber wir wissen nicht, ob das Mittäter waren. Und wir wissen, wenn es Mittäter im weitesten Sinne gewesen sein sollten, wissen wir nicht, was die da bezweckt haben. Also mal als Beispiel. Es könnte sein, Gundolf Köhler war mit denen verabredet dort, um ihnen die Bombe zu übergeben, die aber dort gar nicht explodieren sollte. Oder Gundolf Köhler war mit denen dort verabredet, um diese Bombe irgendwo zur Explosion zu bringen, aber nicht dort. Und dann ist sie aber, weil die sich gestritten haben oder weil sie schlecht gebaut war, plötzlich in die Luft gegangen. Also das sind alles Möglichkeiten, die wir nicht ausschließen können. Wir können also nicht behaupten, es gab die Absicht, an dieser Stelle organisiert eine Bombe zur Explosion zu bringen. Und das macht es, wenn man nicht mal das weiß, macht es das sehr schwer herauszufinden, wer, warum da etwas getan hat. Also ich habe nach all dem, was ich mir dazu angetan habe die letzten Jahre, bin ich, und das ist übrigens dem Ulrich Chaussy ähnlich gegangen, der ja auch seit Anfang der 80er, also 1985 hat er sein Buch dazu veröffentlicht und ist seitdem quasi der in den Medien der Bundesbeauftragte für die Aufklärung des Oktoberfestattentats geworden. Wir sind uns da einig drin, dass es eigentlich, je mehr man sich damit beschäftigt, desto unklarer wird, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Man fängt mit so einem soliden Halbwissen an, ja, irgendwie Rechte und Bombe, und mit jedem Detail, was man dazu liest oder hört, wird es eigentlich unklarer. Was ist es wirklich? Und ich denke heute, ich sehe heute drei Möglichkeiten dafür. Es kann sehr wohl sein, dass Gundolf Köhler Einzeltäter war. Es kann sein, dass er mit irgendwelchen abgedrehten Neonazis zu tun hatte und da was gemacht hat, die aber meiner Meinung nach nichts mit Hoffmann zu tun hatten. Und es könnte drittens sein, dass es in irgendeiner Weise eine geheimdienstliche Operation war, in der Köhler nur das Opfer war, benutzt wurde.
Ja, aber er ist doch, war da nicht bei Hoffmann Grube dabei. Also so habe ich es mal gelesen.
Gundolf Köhler war 1976 bei Hoffmann dabei, da war er 16 und 17, also er war bei zwei Übungen dabei. Einmal wurde er von seinen Eltern dorthin gefahren. Er hat an einer Übung dort teilgenommen und ist dann wieder zurückgefahren. Seine Eltern haben das ihm dann mehr oder weniger verboten, weiter teilzunehmen. Er selber ist auch nicht mehr hingefahren, hat dann später gesagt, er wollte auch nicht mehr, er fand das nicht mehr gut. Und ausweislich einer Notiz, die dann später bei Ottfried Hepp gefunden wurde, war der letzte Kontakt im Mai 1977. Das heißt, es ist auch tatsächlich so, dass der Verfassungsschutz korrekterweise gesagt hat, er war Anhänger der Wehrsportgruppe Hoffmann. Was ist ein Anhänger? Ja. Bin ich ein Anhänger des Infoladen Tübingen, weil ich jetzt hier sitze? Und wenn ich jetzt draußen irgendeinen Unsinn mache, ist dann der Infoladen Tübingen verantwortlich, weil ich sein Anhänger war? Also das ist nicht immer so ganz klar zu trennen. Ne? Also insofern, durch diese Hoffmann-Gruppe sind viele Leute durchgelaufen. Ne? Also Hunderte sind da im Laufe der Jahre durchgelaufen. Und manche waren Mitglieder, manche nur Anhänger, manche sind einmal gekommen, manche mehrmals. Bei Köhler spricht eigentlich alles dafür, dass er in einer Pubertätsphase, wo er gegen seine Eltern rebellierte, er war rechtsradikal in dieser Zeit, eindeutig, da ist er zu dem Hoffmann gegangen, das war sozusagen seine Neonazi-Hochzeit und das ist aber danach abgeflaut. Ne? So, insofern ist über die Bombe Der Bombenbau ist genauso unklar. Es gab Leute, die behauptet haben, Köhler könne gar nicht so eine Bombe bauen. Sein Bruder sagte sehr wohl, er konnte so eine Bombe bauen. Köhler hatte auch bei diesem einen Mal, wo er bei der Wehrsportgruppe Hoffmann war, eine selbstgebaute Handgranate dabei, die auch gezündet hat. Also es spricht alles dafür, dass er das durchaus konnte. Gleichzeitig war der Aufbau dieser Bombe, so wie er rekonstruiert wurde, vollkommen unklar. Ich habe das schon erwähnt, da kam erst eine Flamme raus, was eigentlich keinen Sinn ergab. Die Bombe bestand aus zwei verschiedenen Körpern, die ineinander gesteckt waren, was auch keinen Sinn ergab. Also es kann auch sein, dass diese Bombe dilettantisch gebaut war. So, insofern stehen wir eigentlich bei diesem Attentat heute immer noch fast vor ähnlichen Problemen wie vor 30 Jahren. Also ich persönlich, eine Weile habe ich so dieser Vermutung zugeneigt, dass das so verrückt ist, die ganze Geschichte, dass das nur eine Geheimdienstklamotte sein kann. Aber auch da fehlte so ein wenig die zwingende Begründung dafür. Ne? Also man konnte natürlich argumentieren, vielleicht hat der Strauß ja selber gelegt, die Bombe, damit er noch die Wahl gewinnt. Das fand ich ein bisschen sehr starken Tobak, auch wenn ich dem Strauß allerlei Dinge zutraue. Es gab auch immer Versuche, das so allgemein in so eine Strategie der Spannung-Idee einzubauen, wo ich sagen würde, 1980 in Deutschland, in der BRD, da gab es keinen Anlass für eine Strategie der Spannung. Also das war anders als in Italien, wo die Machtbeteiligung der kommunistischen Partei drohte. So etwas drohte in Deutschland, in Westdeutschland zu keiner Zeit. Genau. Es gab eigentlich keinen Grund, hier eine Spannung in dem Maße zu erzeugen. Was die Variante einer kleinen Neonazi-Gruppe angeht, muss man bedenken, dass das Neonazi-Milieu damals viel kleiner war. Also wenn wir mit unserem heutigen Bild von einer Neonazi-Bewegung, wie wir sie seit den 90ern kennengelernt haben, an die 80er, frühen 80er, Ende der 70er rangehen, dann verschieben sich die Bilder, weil das war damals anders. Also das war ein personell viel kleineres Reservoir, die waren sehr isoliert, das waren oft sehr rückwärtsgewandte, richtige Neonazis, Hitleristen, die also in Uniform rumliefen und sich Eselsmasken aufsetzten. Ich glaube noch, dass Juden vergast wurden und so.
Und den Ball Schießübungen machen.
Das machen sie heute wie damals. Ne? Aber es war einfach, wenn man jetzt als junger Mann ein Neonazi war, dann hatte man nicht diese Anschlussangebote, die es heute gibt. Es gab nicht diese verbreitete Subkultur. Es gab nicht die Konzerte mit Hunderten oder mal Tausenden von Menschen, wo man hingehen konnte. Also alles das, was da heute existiert an Möglichkeiten, das gab es für Neonazis damals nicht so, sondern das waren ganz kleine Gruppen, die vielleicht über die NPD oder über lokale Anschlüsse irgendwie mal in Kontakt gekommen sind oder die in irgendeiner Kleinstadt saßen und dann einfach in ihrer Clique der Rechte waren, während die anderen sich dafür nicht interessiert haben. Oft auch über diesen lokalen Bereich überhaupt nicht hinauskam. Das heißt, es gab also Neonazis, die meinetwegen im Raum Hanau aktiv waren und nichts wussten von den Neonazis, die im Raum Darmstadt aktiv waren. So, ne? Also diese Vernetzung war, die gab es eigentlich nur auf der hohen organisatorischen Ebene. Also es gab Organisationen wie die ANS und Michael Kühn und eine illegale NSDAP-AO. Das waren Kadergruppen, die Kontakt hatten. Ne? Aber auf lokaler Ebene war das recht vereinzelt. Und das heißt, dass es auch viel weniger Möglichkeiten gab für eine neonazistische Gruppe, sich quasi als Gruppe zu radikalisieren und eine Terrorgruppe zu bilden. Ne? Es war eher so, dass die Terrorzellen, die es gab, aus bestehenden größeren Organisationen wie eben der ANS heraus hervorgegangen sind. Und das hinterlässt eigentlich Spuren. Also die Leute, die meinetwegen in einer Gruppe wie der ANS aktiv waren und sich dann radikalisierten und dann sich Waffen besorgten oder so etwas machten, die waren vorher schon bei der ANS gewesen und haben darüber Spuren hinterlassen. Und solche Spuren gibt es bei Köhler nicht. Also man kann nicht sagen, also nach dieser Zeit bis 1977, wo er so diesen Kontakt zur Wehrsportgruppe Hoffmann hatte, da ist er dann noch ein paar Mal bei dem Axel Heinzmann hier in Tübingen, bei dem Hochschulring Tübinger Studenten aufgekreuzt. Aber es gibt keinen keine Straftaten. Er ist nie aufgefallen mit irgendwas, also auch in Donaueschingen nicht. Er ist der Donaueschinger Stadtnazi, der dort die NPD gemacht hat, der kannte ihn nicht, hatte mit ihm nichts zu tun. Die NPD erinnerte sich, er war irgendwann vor Jahren mal bei ihnen aufgetaucht und dann wieder gegangen. Also es gab aber so quasi dieses ganze Vorfeld für eine sich radikalisierende Gruppe, das gab es nicht. Er müsste also total konspirativ irgendwo abgefischt worden sein von irgendeiner Kombo. Ne? So. Was ich für nicht sehr lebensnah halte. Deswegen kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass Gundolf Köhler ein organisierter Neonazi war. Er müsste dann wirklich über konspirative Fähigkeiten verfügt haben, die seinem Persönlichkeitsbild ansonsten widersprechen. Und was die Einzeltätertheorie angeht, gibt es eigentlich kein Motiv. Also er war kein Selbstmordattentäter, es gibt keine Anzeichen, dass er sich umbringen wollte, er hatte den üblichen spätpubertären, postpubertären Frust, unglücklich verliebt zu sein oder solche Geschichten und bei der Bundeswehr enttäuscht gewesen zu sein und so, aber deswegen sprengt man sich normalerweise nicht gleich in die Luft. Insofern ist alle drei Theorien basieren eigentlich nur auf dem Glauben und lassen sich nicht belegen. So, das ist so ein bisschen die frustrierende Bestandsaufnahme des Oktoberfestattentats. Wenn man sich damit beschäftigt, lernt man zwar sehr viel über Deutschland und über die organisierte Rechte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, aber man geht nicht raus mit dem Gefühl, man wüsste jetzt, was da eigentlich passiert ist. Und ich habe jetzt gerade vor 3 Wochen habe ich nochmal mit Ulrich Chaussy darüber gesprochen und wir haben beide eigentlich gesagt, unserem Gefühl nach, was sich einfach speist aus diesem, sich total zugeschüttet zu haben mit dem Ganzen und daraus so nach und nach einen Eindruck zu gewinnen, scheint uns die Unfallversion die wahrscheinlichste zu sein. Also, dass diese Bombe dort nicht explodieren sollte, dass sie entweder aufgrund eines Streits, einer Unstimmigkeit, hier, ich habe eine Bombe für euch, wir wollen sie nicht haben, dann schmeiße ich sie halt weg oder so, oder irgend sowas völlig Idiotisches. Ne? Dass das wahrscheinlicher ist als Erklärung, als die komplizierten Konstruktionen, wie man Motivation und Ablauf des Ganzen doch noch in einen logischen Zusammenhang bringen kann. So, würde ich jetzt so den Komplex Anschlag erstmal beenden. Vielleicht gibt es ja dazu noch konkrete Fragen von euch.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Warum trägt man eine Bombe rum, wo man wegschmeißen will?
Naja, also das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, warum trägt man...
Weil ich sowas noch nie gehabt habe.
Vor allen Dingen, warum trägt man diese Bombe in einer Plastiktüte rum? Also wo sie auch für jeden erkennbar ist. Ne? Also das war eine einfache Einkaufsplastiktüte, in der er diese Bombe getragen hat. Also besonders konspirativ war das nicht. Ne?
Es gibt ja auch in der Linken ganz viele Verschwörungstheorien immer so um dieses ganze Thema. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch kommt, aber es gibt ja auch so diesen Komplex quasi, dass es irgendwie eine Stay-Behind-Aktion war. Da gibt es ja immer so ganz viele Sachen, die da irgendwie reingezogen werden, so Ungereimtheiten, zum Beispiel dieser angebliche Selbstmord von Heinz Lemke, also diesem, also keine Ahnung, so, oder vielleicht da was dazu sagen kannst und so weiter. Und so zur Plausibilität zum Beispiel von diesen Theorien, weil es zum Beispiel jetzt auch oft irgendwie in Diskussionen wieder aufgekommen ist, wenn es um das Thema geht, so, das war ja quasi wie Bologna oder die Anschlag von Bologna in Deutschland.
Also die Frage, ob Stay Behind damit zu tun haben könnte und die Parallel zu Bologna und die Personalie Heinz Lemke habe ich sehr gründlich mir angeschaut. Auch dazu habe ich lange Texte veröffentlicht auf meiner Webseite. Ja, genau, ich wollte es nur mal quasi für alle sagen. Also es ist tatsächlich so, dass genau darum auch viele Falschmeldungen rumgeistern. Also es gibt ein Buch, vor dem ich nur warnen kann, von Tobias von Heimann, das heißt die Oktoberfestbombe, in der in diese Richtung sehr viel spekuliert wird und das meiste falsch ist, was da drin steht. Also man muss es vielleicht ein bisschen trennen. Das eine ist das Thema Stay-Behind-Organisation. Ne? Das ist ein großer Komplex, der von ziemlich viel Geheimniskrämerei umwabert ist und von Anfang an auch von ziemlich viel Desinformation, weil viele, die daran auch beteiligt waren, kein Interesse daran hatten, darzustellen, was das jetzt genau war, zum einen. Und zum anderen, weil es auch nicht eine einheitliche Geschichte gewesen zu sein scheint. Also dieses Bild, es gab eine NATO-Geheimarmee, die überall mehr oder weniger gleich organisiert in Europa rumstand. Das ist halt einfach, aber nicht richtig. Und da hat auch der Publizist Daniele Ganser leider ziemlich viel Schaden angerichtet, der nämlich auch zwar als Doktorarbeit, aber doch teilweise sehr unwissenschaftlich da ein Sammelsurium zusammengetragen hat, was dieses Gladio angeblich überall gewesen ist. Und gerade was Deutschland angeht, hat er da überwiegend aus Pressemeldungen abgeschrieben. Es ist vor einem Jahr erschienen ein ganz lesenswertes Buch von Erich Schmidt-Ehnbohm. Das ist quasi in Deutschland der BND-Experte, der da schon viel zu veröffentlicht hat, der sich diese Stay-Behind-Organisation genauer angeschaut hat in Deutschland. Es ist nämlich so, dass die CIA dazu Akten freigegeben hat vor einigen Jahren. Die kann man im Internet abrufen. Ich selber habe auch einen langen Text dazu geschrieben. Die Akten sind sehr umfangreich der CIA, also sie planen, glaube ich, 100.000 oder so zu veröffentlichen. Also das, was ich gesehen habe, waren 5.000 Akten dazu. Man kann daraus die Geschichte dieser Stay-Behind-Organisation in Deutschland relativ gut nachvollziehen. Und man kommt eigentlich auf eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Die haben gerade in den 50er Jahren, ist da unheimlich viel gemacht worden in den 60er Jahren. Ist überwiegend als Katastrophe geendet. Also da wurden Geheimgruppen gegründet, die sich selbst zerlegt haben oder die von alten Nazis durchsetzt waren. Und dann mussten sie wieder aufgelöst werden. Im Endeffekt ist tatsächlich so eine Stay-Behind-Organisation vom BND weitergeführt worden. Also eine Verbindung zu einem Attentat lässt sich tatsächlich nur durch Glauben herstellen. Also es gibt keinerlei Indizien, die irgendeinen Zusammenhang nahelegen, sondern nur weil man denkt, es könnte passen, kann man darüber diskutieren. Also diese Organisation war in dem Sinne keine Armee, sondern das waren Zellen, das waren Agentenzellen, die Aufgabe hatten, nachdem die Rote Armee ganz Westdeutschland überrollt hat, dann im Hinterland des Feindes aktiv zu werden, ganz überwiegend zu Spionagezwecken. Es gab auch eine sogenannte Sabotagekomponente, der geheime Widerstand, die dann also Sabotageakte verüben sollte. Diese Idee ist militärisch überhaupt nicht neu. Das wird, glaube ich, seit es Kriege gibt, wird das immer so gemacht, ne, dass sich welche überrollen lassen und dann Sabotage verüben. Nun war es aber so, dass die NATO-Strategie sich in den 60ern und Anfang der 70er Jahre total geändert hat und so offensiv wurde, dass es dieses Überrollen nach NATO-Plänen überhaupt nicht mehr gegeben hätte. Also die NATO-Planung war, dass die Rote Armee an der deutsch-deutschen Grenze aufgehalten und zerschlagen wird. Und insofern war die Notwendigkeit für diese militärische Komponente von Stay Behind ab den frühen 70er Jahren nicht mehr sehr gegeben. Dass es trotzdem noch solche Gruppen gab und dass es auch noch die Depots von denen gab, ne, und dass sie möglicherweise auch ein Eigenleben entwickelt haben könnten, das kann man nicht ausschließen. Das wissen wir aber nicht definitiv.
Die haben doch überall irgendwo die Waffen gespeichert gehabt.
Naja, die offiziell wurden die Waffendepots aufgelöst Anfang der 70er Jahre, sowohl in Deutschland als auch in Italien. In Italien gab es dazu eine Untersuchungskommission des Parlaments. Sie haben ungefähr 130 Depots aufgelöst und haben die Waffen damals einfach in Kasernen gelagert. Die wurden halt einfach der Armee zurückgegeben. Und die Idee, dass es eine Strategie der Spannung auch in Deutschland gegeben haben könnte, basiert ja im Wesentlichen auf dem Vorbild Italien. Dass man sagt, das gab es in Italien, warum nicht auch in Deutschland? Ich habe eben schon gesagt, ich sehe die politische Logik in Deutschland anders als in Italien. Ich glaube, es gab in Deutschland keinen Anlass für eine Strategie der Spannung. Zum Zweiten ist auch in Italien die Strategie der Spannung eigentlich nur in der Zeit 1969 bis 1974 durchgeführt worden. Das heißt, Faschisten haben Anschläge begangen, zu denen es entweder gar keine Bekennerschreiben gab oder die Linken angelastet wurden, mit dem Ziel, die innenpolitischen Verhältnisse so zuzuspitzen, dass es einen Putsch gibt. oder die Kommunisten auf jeden Fall Stimmen verlieren und nicht mehr an die Regierung kommen. Diese Notwendigkeit gab es in Deutschland definitiv nicht. Und in Italien hat sich diese Strategie auch geändert. Also diese Art Anschläge gab es nach 1974 nicht mehr. Dann kommt eine Lücke von 6 Jahren und dann kommt Bologna. Und der Anschlag von Bologna passt überhaupt nicht in die Strategie der Spannung, die es in Italien vorher gegeben hatte. Denn der Anschlag von Bologna wurde sofort Faschisten zugeordnet und niemals Linken. Und die Frage der Machtbeteiligung der kommunistischen Partei stand in Italien zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr auf der Tagesordnung. Denn der sogenannte historische Kompromiss, mit dem die kommunistische PCI in die Regierung eingebunden werden sollte, ist mit der Entführung und Ermordung von Aldo Moro durch die Brigata Rossa begraben worden. Das und danach,
welches Jahr war das?
Das war 77.
Ja.
Und in dem Zeitraum...
Die Linke noch weitergelebt.
Genau, die hat weitergelebt und von 77 bis 79...
Die haben auch gemacht wie in Deutschland.
Also sagen wir mal, die These, dass die Brigate Rosse geheimdienstgesteuert gewesen sein, wird von so Verschwörungstheoretikern teilweise aufgestellt, halte ich für totalen Bullshit. Also es gibt inzwischen genug Äußerungen von Veteranen der Brigate Rosse, die meiner Ansicht nach authentisch und glaubwürdig sind und die sagen, es ist wirklich so, wir haben Aldo Moro entführt, wir haben ihn getötet.
Ja,
und nicht die CIA.
Das wissen wir ja.
Ich würde es jetzt mal gerne so ein bisschen zu Ende bringen, ja? Okay? Bologna war ein Anschlag von Faschisten und hatte keinen Sinn im Rahmen einer Strategie der Spannung. So würde ich es sehen. Und deswegen sehe ich auch den zeitlichen Zusammenhang zum Münchner Attentat, der gibt deswegen nichts her. Dass es irgendeine Botschaft sein könnte, also wenn ich unterstelle, Geheimdienste verüben ein Attentat, dann hat dieses Attentat einen Sinn. Es soll irgendeine Botschaft vermitteln, ne? Das sehe ich schon auch. Nur man weiß erstmal heute nicht, welche das sein könnte. Das ist sozusagen Stay Behind, Strategie der Spannung, Staatsterrorismus, wo ich sagen würde, der Gedanke ist für Linke erstmal naheliegend. Ich habe aber nichts gefunden, was ihn irgendwie stützen könnte. Das zweite ist Heinz Lemke. Heinz Lemke war ein Neonazi in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide, Forstmeister, der Waffendepots angelegt hatte. Und diese Waffendepots sind 1981 entdeckt worden. Und Heinz Lemke, der war also anders als bei Köhler, lässt sich bei Lemke eine richtige, eindeutige Neonazi-Biografie nachzeichnen. Bundheimer Treue Jugend, NPD und so, auch sein Bekanntenkreis. Und er hatte halt auch Kontakt zu den deutschen Aktionsgruppen von Manfred Röder, die damals quasi die Spitze des rechten Terrors dargestellt haben. Und Lemke hatte einem Mitglied oder zwei Mitgliedern dieser deutschen Aktionsgruppen angeboten, sie könnten von ihm Sprengstoff bekommen. 2 Wochen später wurden die verhaftet, sodass es nicht mehr dazu kam, dass man weiß nicht, ob er ihnen wirklich welchen gegeben hätte, weil das war dann vorbei mit den deutschen Aktionsgruppen. Und die Tatsache, dass er also irgendeinen Bezug hatte zu so einer Terrorgruppe und dass er über Sprengstoff verfügte, hat bis heute den Verdacht genährt, ob nicht er auch irgendwie mit dem Attentat in München zu tun haben könnte. Also konkret, ob denn vielleicht der Sprengstoff dort von ihm stammen könnte. Aber auch das ist also nur ein Gedankenkonstrukt, weil es gibt keine belastbare Verbindung, die von Köhler zu Lemke weist. Und es gibt auch keine Verbindung, die von der Wehrsportgruppe Hoffmann zu Lemke weist. Es war in Norddeutschland, gab es eine eigene Wehrsportgruppe, das war die Teno, um den Arzt Uwe Jürgens, die in der Lüneburger Heide trainierten. Zu denen hatte der Lemke Kontakt. Aber die Wehrsportgruppe Hoffmann war in Norddeutschland schlecht präsent. Die hatten da nur wenig Leute, Lemke hatte da keinen Draht. Alles, soweit man es weiß, ne? Aber es gibt zumindest nichts, was irgendwie darauf hinweist. Das heißt, es gibt keine Verbindung zwischen Lemke und Köhler. Man kann das nicht herstellen, ne? Die Tatsache, dass irgendjemand Sprengstoff hat, genügt meiner Ansicht nach nicht, um zu unterstellen, dass er mit einem Sprengstoffanschlag, einem konkreten, was zu tun hatte. Was diese Waffen von Lemke nun wirklich waren, also ob er die selber gesammelt hat, oder ob das Stay Behind Waffen waren, die er verwaltet hat, oder ob er die geklaut hat von Stay Behind, das ließ sich nicht aufklären, weil er ja, nachdem er verhaftet wurde, Selbstmord begangen hat. Auch darum gibt es einige Unklarheiten. Auch dazu habe ich was Längeres geschrieben. Ich glaube nicht, dass es Depots von Stay Behind waren, die er da hatte. Dafür war das Zeug zu durcheinander, was er gesammelt hat. Aber also ich habe nichts gefunden, was irgendwie nach München weisen könnte von dort.
Wie war denn die Theorie von Wolfgang Schorlau, wenn dich das auf das Thema gebracht hat? Was war sein Ansatz?
Die Theorie von Wolfgang Schorlau war, der Verfassungsschutz hätte den Anschlag begangen. Und für ihn war quasi der schlagende Beweis, oder das ist das, was ich mich erinnere, die berühmte fehlende Hand. Das ist ja ein Dauerthema, ne? Das ist etwas, was Ulrich Chaussy aufgedeckt hat. Nach diesem Anschlag wurde ein Fragment einer Hand gefunden, also ein Stück Hand mit ein paar Fingern dran. Und dieses Fragment wurde mehr oder weniger untersucht und dann ist es verschwunden. Und jetzt in den neueren Ermittlungen ist sogar herausgekommen, dass es sich um zwei Fragmente handelt. Ein Handfragment und ein Finger. Das wurde bereits bei den damaligen Berichten von der Polizei zu einem verschmolzen. Sodass also schon damals die Bundesanwaltschaft, die ermittelt hat, nicht mehr wusste, dass sie in Wirklichkeit von zwei verschiedenen Teilen redet. Sie dachten, sie reden nur von einem, weil ihnen das so von den Ermittlern gesagt wurde. Eigentlich waren es zwei, sind aber beide verschwunden. Ich meine, es ist, also dieses Verschwinden, das ist immer so die Frage, wie planmäßig ist ein Verschwinden, ne? Wenn du Gewebeteile hast und keine Kühlkammer, dann ist die Frage, wie lange du sowas aufhebst, ne? Also es ist gängige Praxis, dass Asservate nach einer Weile vernichtet werden. Und es ist natürlich immer sehr ärgerlich, wenn die genau dann vernichtet worden sind, wenn du sagst, jetzt will ich es aber nochmal sehen, ne? Und darum rankt sich immer einiges. Ich weiß noch, vor einer Weile wurde in der Presse moniert, der Mercedes, in dem Alfred Herrhausen gesessen hat, wurde vernichtet. Das sei doch skandalös. Aber der wurde 20 Jahre nach dem Attentat vernichtet, weil er so lange in irgendeiner Garage gestanden hatte und dann irgendwann niemand mehr diesen Mercedes haben wollte. Also es ist, man kann nicht von vornherein bösen Willen unterstellen, aber es ist natürlich schon seltsam, dass so wichtige Dinge verschwinden. Und die Tatsache, dass diese Hand nicht sicher einer Person zuzuordnen war, lag vielleicht nahe zu sagen, gut, wir haben einen Attentäter, der beide Arme verloren hat und wir finden ein Stück Hand. Das könnte natürlich vom Attentäter sein, ne? Aber es ließ sich nicht beweisen. Die Bundesanwaltschaft hat den einfachen Weg gewählt, hat gesagt, wir gehen einfach davon aus. Von wem soll sie sonst sein? Kein anderer Verletzter vermisst eine Hand. Natürlich könnte sie auch von einem Mittäter gewesen sein, ne? Und dieser Mittäter müsste dann aber ohne Hand weggegangen sein vom Tatort, ne? Also muss dann recht sportlich gewesen sein. Beziehungsweise es muss dann natürlich noch mehr Mittäter gegeben haben, die ihn weggetragen haben. Aber dieses Rätsel, dieser Hand und wem gehörte sie, hat den Schorlau damals dazu bewegt, sich also einen Verfassungsschützer auszudenken, der seit damals, zu Zeiten, als Schorlau das geschrieben hat, dachte man noch, es wäre nur, ich glaube, so ein Stück, ein Finger oder so was, ne? Und der hat halt dann so einen Verfassungsschützer auftreten lassen, dem rätselhafterweise so ein Stück Hand fehlt und der aber dann, der halt das gezündet hat, das Ganze. Ne? So. Und,
das ist der Plot eines Krimis.
Genau, das ist der Plot eines Krimis.
Wirklich diese These vertreten hat, das würde ich jetzt mal sagen.
Das würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen wollen. Also im Unterschied zu seinem NSU-Krimi, wo er ja sehr deutlich sich geäußert hat und gesagt hat, es ist nicht ein Krimi, sondern es ist Aufklärung. Das hat er in Interviews sehr klar gesagt. Hat er das im Falle Oktoberfest-Attentat, ist es wirklich ein Krimi. Ne? Mhm. Es ist nur so, dass ich damals gesagt habe, ich finde das weder überzeugend als Erklärung, ne? Ja. Es steht ja jedem frei, was einen überzeugt, noch finde ich es in der Geschichte selber logisch, ne? Dass so etwas so passiert. Also ich habe über die letzten 35 Jahre viel mitbekommen über deutsche Behörden, weil ich nicht selten selber verfolgt und observiert und ich weiß nicht was und Ermittlungsverfahren hatte und Akten gesehen habe, ne? Es fiel mir sehr schwer, mir das vorzustellen, dass deutsche Verfassungsschützer so etwas tun, weil ich halte sie für zu fantasielos, bürokratisch. Also ich traue sowas einer CIA zu, aber nicht den deutschen Verfassungsschutz. Tut mir leid. Also das sind für mich eher langweilige Menschen, so was das angeht. Aber was nicht heißt, dass ich nicht denke, es könnte so eine Verschwörung geben, ne, von Geheimdiensten. Aber ich glaube, deutscher Verfassungsschutz. Glaube ich nicht.
Okay.
Warschau, meinst du dann auch NSU war, gibt es auch keine Verfassungsschutzbeteiligung, die fantasielos nicht gelingt?
Ich bin auch der Meinung, dass beim NSU auch der Verfassungsschutz nicht beteiligt war. Und auch dazu habe ich mich schon sehr ausführlich geäußert, nicht unbedingt immer zum Beifall der Linken, das ist mir wohl bekannt, ja. Ja, zum Attentat direkt noch Fragen?
Ja? Ich hätte noch eine Frage zu dem Renfrier und seinem Waffenlager, weil ich bisher schon, das klar, dass nichts so ist, aber ich kann es bisher schon naheliegen, dass es irgendwie so von dem Stay Behind Zeug kommen könnte, weil es waren halt 33 Waffenlager mit 50 Panzerfäusten und so. Und wenn du so meinst, dass du das nicht denkst, wollte ich jetzt mal fragen, gibt es ähnliche Entdeckungen, also haben Nazis ähnliche Waffenlager gehabt, so in der Größenordnung?
Nein. Also, naja, nein, stimmt nicht. Doch, es gibt einen zweiten Nazi und das ist durchaus auch mit ein Argument für meine These, nämlich Peter Naumann. Peter Naumann war gut bekannt mit Hans Lemke, die waren Kumpels. Ne? Lemke war ein bisschen so ein etwas älterer, so ein bisschen gesetzter Typ, Förster, Holzfäller, so, der wollte seine Ruhe und Ordnung und alles musste ordentlich sein. Naumann war junge Nationaldemokraten, Funktionär, Neonazi, es muss was passieren, ne? Die haben sich kennengelernt und kamen beide zu der Überzeugung, das sagt Naumann heute alles. Also Naumann erzählt durchaus einiges darüber heutzutage, wobei bei Naumann muss man immer aufpassen, weil der auch viel Quatsch erzählt. Aber er sagte, da hatten sich zwei gefunden damals, zwei Geistesverwandte, und die haben gesagt, wir machen was zusammen. Und dann habe der Lemke, und dahin geht auch quasi der Abschlussbericht des Ermittlungsverfahrens im Fall Lemke, Kontakt bekommen zu einem Beschäftigten in dem Delaborierungswerk Dragan. Dragan ist eine Stadt im Wendland, die ist dann etwas später bekannt geworden, weil dort eine Wiederaufbereitungsanlage zeitweilig geplant war. In Dragan war das größte Munitions- und Sprengstoffdelaborierungswerk von Deutschland. Das ist nicht sehr weit weg von der Lüneburger Heide. Da wurden also jährlich Tausende Tonnen Sprengstoff und Munition delaboriert, also zerlegt. Ne? Ausgemusterte Bestände, überlagerte Bestände der Bundeswehr. Und dort gab es offensichtlich einen regen Verkehr von, die hatten da eine Rampe stehen und die leeren Kisten wurden da draufgestellt und die Landwirte aus der Umgegend haben sich diese Kisten geholt. Manchmal war noch eine Granate drin, die vergessen wurde, egal. Und so einer dieser dort in höherer Position Beschäftigten, der also auch Schlüssel hatte, ist mit Lemke bekannt geworden und der soll laut Naumann und laut Generalbundesanwaltschaft Lemke im Wesentlichen mit dem Material versorgt haben. Und dieses Material, was bei Lemke gefunden wurde, ist zwar, wenn man das jetzt mal so sieht, sehr viel, ne? Also das waren ungefähr etwas über 80 Kisten mit Material, im Vergleich zu dem, was in Dragan gelagert wurde, aber verschwindend gering. Ne? Die hatten da palettenweise Sprengstoff stehen. Ne? So. Und insofern ist es also jetzt nicht völlig unplausibel, dass er da so im Ameisenverkehr Sachen bekommen hat. Das ist das erste Argument. Ne? Das zweite ist, er hat dann mit Peter Naumann, also als dieser quasi dieser Kontakt hergestellt war, haben er und Peter Naumann dieses Zeug bekommen. So schildert das Naumann, dann haben sie das so ein bisschen aufgeteilt. Lemke hat bei sich da seine Depots angelegt, Naumann hat eigene Depots woanders angelegt. Naumann sagte dann später, der Fehler von Lemke war, er hat diese Depots alle in einem ganz kleinen Bereich angelegt. Also die lagen alle nur maximal 200 Meter voneinander entfernt im Wald und alle ganz nah bei seiner Wohnung. Das heißt, nachdem eins gefunden wurde, wurden auch die anderen gefunden. Naumann hat seine Depots über Deutschland verteilt, an verschiedenen Stellen. Und die Depots von Naumann haben nicht so viel weniger enthalten. Und er hat diese Depots 1995 aufgedeckt mit großem Brimborium. Der ist damals zusammen mit zwei, drei anderen Neonazis und einem Fernsehteam von Panorama, ist er losgezogen und hat gesagt, so Leute, jetzt kommt meine Abkehr von der Gewalt und der kämpferische Nationalismus wird jetzt aber gewaltfrei durchgeführt und deswegen offenbare ich jetzt alle meine Depots. Und hat da diese Waffen hergegeben. Insofern kann man sagen, es gibt mindestens eine zweite Depotanlage. Und wir wissen ja nicht, ob es noch weitere Depots gab, von denen man nie gehört hat. Also insofern ist dieses Unikum Lemke und diese riesen Depots beruht schon auch ein bisschen darauf, dass man einfach die anderen vielleicht nicht kennt. Das zweite ist, dass die Depots von Lemke militärisch im Rahmen dieser Stay-Behind eigentlich keinen Sinn ergaben. Erstens lagen sie an einer ungünstigen Stelle, nämlich weil sie vor der Front so. Aber vor allen Dingen waren sie von dem Materialbestand her nicht für Sabotagetrupps, für kämpfende Einheiten, die Sabotage verüben, geeignet. Es waren fast keine Schusswaffen drin. Und die Schusswaffen, für die und die Munition, es war sehr viel Munition da, die aber überwiegend zu diesen Schusswaffen nicht passte. Und es waren zum Beispiel, du sagtest, Panzerfäuste, es waren Treibladungen für Panzerfäuste da, es waren Granaten für Panzerfäuste da, aber es waren keine Rohre da und keine Griffe. Also hätten sie werfen müssen. Ja? So, also das heißt, das war Kraut und Rüben, was der da gelagert hatte. Und die Depots von Stay Behind, die tatsächlich gefunden wurden, es wurden ja auch in den späten 90ern in Berlin, wurden nochmal zwei uralte Depots ausgebuddelt, die die Briten vergessen hatten und so. Da ließ sich schon einigermaßen genau sagen, die hatten einen bestimmten Standard. Also ein Stay Behind Depot enthielt normalerweise immer mindestens eine Pistole mit dazugehöriger Munition. Ne? Und so die und drei Handgranaten. So. Also die hatten so ein bisschen so ein System, wo völlig logisch ist, wenn du als Einzelkämpfer hinter feindlichen Linien bist, dann brauchst du eine Pistole. Ja? Und wenn du aber irgendwo Kisten hinpackst, wo zwei alte Wehrmachtspistolen drin liegen und NATO-Munition, die in diese Pistolen gar nicht reinpasst, ne, dann wäre das schon ein sehr schlechtes Style-Behind-Depot. So. Und das hat mich zu der Meinung gebracht, dass es eher keine systematischen Stay-Behind-Depots waren.
Ja. Und das Problem ist ja, man muss dann fragen, sind die so dumm, wenn sie schon Lager anlegen?
Wer jetzt?
Also diese Nazis so dumm, dass sie nicht die richtigen Waffen dazulegen.
Na, ich würde eher so interpretieren, wenn man geil auf Waffen ist, ne, weil man irgendwann mal kämpfen will, dann nimmt man, was man kriegen kann. Und so ist das bei Lemke auch nachvollziehbar. Der hat, wenn er irgendwo gesehen hat, einer hat ein Kleinkalibergewehr, hat das dem abgeschwatzt. Und wenn du dann irgendeinen kennenlernst, der in so einem Ding arbeitet, oder vielleicht lernst du auch jemanden von Stay Behind kennen, der sagt, ey, wir mussten unsere alten Depots auflösen. Ne? Die Bundesregierung hat uns abserviert. Wir sollen nicht mehr eingesetzt werden. Wir haben aber zwei Depots beiseite geschafft. So, ne? Wir geben die nicht zurück. Willst du, die haben die Sachen. Ne? Und dann packt er die in seine Kisten und stellt die irgendwo hin. So, also so Sachen kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das ist ja was anderes als eine staatliche Verschwörung. Ne? Das ist auch, wäre auch ein schlechter Stay-Behind-Agent, der, wenn er geschnappt wird, nicht als erstes sagt, ich will sofort hier den Oberstaatsanwalt sprechen und ich will, dass sie die Nummer anrufen, um meinen Führungsoffizier Bescheid zu sagen, sondern der sich mit einem Radiokabel erstmal aufhängt. Ne? Also es irgendwie passt auch nicht so richtig zu so einem Agenten.
So. Also ich habe im Frieden das anders gelesen, da war das so eigentlich so schon gesagt, das war voll geplant und alles halbwegs gut hergerichtet, diese Kleinlager.
Naja, dass die gut angelegt waren, das glaube ich auch. Das war ein ordentlicher Deutscher. Der hat die schon ordentlich angelegt.
Also so, dass es normalerweise, das haben ja auch nicht viele Leute gewusst, dann kam das auch nicht ein Geheimdienst. Die wussten das ja lange Jahre gar nicht.
Naja, aber der Geheimdienst selber, der sollte schon wissen, was er hat. Aber ich würde vorschlagen, dass ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen hier so den von der großen Politik nochmal wieder ein bisschen runterkomme hier zu der Frage Gundolf Köhler gegen Tübingen, Donaueschingen so, ne? Sonst sind wir nämlich in 5 Minuten beim Kalten Krieg und was war die Geostrategie der Sowjetunion und so, ne?
Aber er hat ja irgendwie auch wie heißt es so?
Ich fände es vielleicht ganz gut, wenn wir den Vortrag weitermachen und das nicht in so einen Dialog kommen, also du ziehst es so ein bisschen auseinander. Vielleicht wäre es ganz cool, wenn du da irgendwie so deine Beiträge auf die Diskussion schwer zu legen.
So, würde ich auch so sagen. Also es ist ja Gundolf Köhler hat ja eine bestimmte Beziehung zu Tübingen. Ne? Also er ist zwar nicht aus Tübingen, er war aus Donaueschingen, aber er hat in Tübingen studiert. Und er hat, also ich würde mal so sagen, Gundolf Köhler in Tübingen ist fast das rätselhafteste oder das am wenigsten aufgeklärte an Gundolf Köhler. Also das, worüber man nichts weiß und wo man Dinge hineingeheimnissen kann. Vielleicht war hier irgendwas, was man nicht weiß, vielleicht war hier auch nichts. Gundolf Köhler, der war, der kam aus einem Elternhaus, bürgerlich, mehrere viel ältere Brüder, sein Vater lokaler CDU-Politiker, seine Brüder so SPD, CDU-Orientierung und er war so das Nesthäkchen, das so hinterherkam, der dann rebellierte, als er so 15, 16 war, dann wurde er rechtsradikal. Dann kam dieses ganze, ich will aber zur Wehrspruchtruppe Hoffmann, ich habe hier noch, warte mal, so ein Briefchen von ihm an den Hoffmann. Das verschwindet jetzt gleich wieder. Ne? Das ist übrigens, hier, das ist auch ein Foto von Gundolf Köhler. Ne? Da sieht er auch überhaupt nicht so aus wie auf dem Fahndungsbild. Und das ist der Brief, den er 1975 an Karl-Heinz Hoffmann geschrieben hat. Ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Organisation und wollte Sie fragen, ob ich trotz meines Alters bei Ihnen mitwirken kann. Also, er war so ein kleiner Bastler, ne, mein kleiner Chemiebaukasten, auch deswegen, weil ein älterer Bruder, diese Brüder sind alle so 10 Jahre älter als er, ne, der war Chemiker, der hatte auch zu Hause so ganz viel Chemikalien, die haben dann so Silvesterfeuerwerk selber gebaut und dann hat er sich eine kleine Panzerfaust gebaut, so, wo er eine Silvesterrakete abschießen konnte und so ein Zeug. Ne. Und der war, also, wenn man das so sieht oder wenn man so guckt, wie er dann bei dieser Wehrsportgruppe aufgelaufen ist als 16-, 17-Jähriger, also 16 war das Mindestalter für eine Teilnahme bei Hoffmann, ich denke, die waren eher so ein bisschen peinlich berührt wahrscheinlich. Ne? Also der hat sich nicht an die Regeln gehalten, der kam in Tarnklamotten zur Wehrsportgruppe gefahren, obwohl es also eiserne Regel war, dass man immer in Zivil kommen musste, um kein Aufsehen zu erregen. Er brachte eine scharfe Handgranate mit zur Wehrsportgruppe, obwohl es also strengstens verboten war, irgendwas mit scharfen Waffen zu machen, weil wenn irgendein Unfall passiert wäre, wussten sie, wären sie sofort verboten worden. Dann hat der Hoffmann es dann später auch gesagt, dann wirft das Ding halt, scheiß drauf, weil sie waren ja auch irgendwie geil drauf, ne, und das ist mal knallt. Und dann fährt er wieder, dann wird er auch noch von seinen Eltern abgeholt und die verbieten ihm wieder hinzukommen, was auch nicht gerade so ein harter Kerl ist. Ne? Also das war schon, ich glaube, eher so eine peinliche Episode, das Ganze. Und in dieser Zeit hat der Köhler, in dieser rechtsradikalen Hochzeit, hat er auch diesen HTS kennengelernt, den Hochschulring Tübinger Studenten, der...
ja, meiner Kenntnis nach war es so, dass der Karl-Heinz Hoffmann den Gundolf Köhler an den Heinzmann verwiesen hat, an den Axel Heinzmann, der damals die Rolle einer Gruppe, einer WSG-Gruppe gehabt haben soll. Also heute in Tübingen
ja,
in Kontakt.
Also es ist so, dass möglicherweise Köhler schon vorher von dem HTS sich Flugblätter zuschicken lassen. Damals hat man so Sachen, es gab kein Internet. Da hat man so Sachen viel über Post gemacht, ne, sich Infomaterial zuschicken lassen. Ne. Und dann, nachdem Köhler bei der WSG gewesen war, nach dem zweiten Mal, das war dann Anfang 77, hat er an den Hoffmann geschrieben, Herr Hoffmann, ich fand das so toll, ich will auch eine Wehrsportgruppe gründen. Kann ich das machen? Helfen Sie mir. Und der Hoffmann war natürlich klar, dass ein 17-Jähriger unmöglich eine Wehrsportgruppe gründen kann, hat gesagt, na, wende dich mal an den Axel Heinzmann, der ist hier mein Vertreter, mein Stützpunktleiter in Schwaben und der wird demnächst so eine aufmachen. Ne? So, das war so in heutiger Darstellung von Hoffmann, die ich auch nicht völlig unplausibel finde, so ein Versuch, das so abzuwimmeln. Ne? Also es war aber schon so, dass Hoffmann auch die Jahre danach immer noch da angerufen hat bei dem zu Hause und seine Eltern gefragt hat, wollen sie nicht, dass der Gundolf mal wieder kommt oder so. Ne? Also der hat schon auch versucht, den noch weiter zu gewinnen. Ne? Und also Köhler hatte sich so Infomaterial zuschicken lassen von dem HTS und Heinzmann hatte den Hoffmann nicht lange vorher erst kennengelernt, 75 oder sowas. Weil damals Südafrika großes Thema war, also so Unterstützung der Apartheid, also Rhodesien, Südafrika, Namibia haben die deutschen Rechten sehr stark unterstützt. Teilweise sind da auch welche zum Kämpfen hingegangen als Söldner. Und da hatten Hoffmann und Heinzmann sich so kennengelernt, irgendwo in Franken bei einer Veranstaltung. Und dann hat der Heinzmann den Hoffmann angesprochen und hat gesagt, hör mal, ich mache hier eine Veranstaltung in Tübingen. Wir haben hier an der Uni einen schweren Stand. Das war hier eine ganz linke Uni in den 70er Jahren. Da war viel los, wie du dich vielleicht erinnerst. So Streiks und so Geschichten. Und dieser HTS, das war nicht nur ein Mann, aber der Heinzmann war schon so der Zampanota, ne? Und dann hat er so ein bisschen ein paar Leute um sich rum. Und die haben eigentlich immer Stress gekriegt, wenn sie hier an der Uni irgendwas gemacht haben. Also die hatten im November 1976 hatten sie schon eine Veranstaltung versucht zu machen, die ist gesprengt worden, da sind sie auseinandergejagt worden von Linken. Und dann haben sie gesagt, gut, im Dezember, wir machen das nochmal. Haben für den 4. Dezember also eingeladen, Informationsveranstaltung Rhodesien in der Prinz-Karl-Mensa. Es gab dann natürlich sofort einen Gegenaufruf, die zu blockieren. Der Heinzmann hat den Hoffmann als Referenten eingeladen, so ein bisschen mit dem Hintergedanken, Hoffmann, schlagkräftige Truppe, wir haben hier einen schweren Stand, wir kriegen immer von den Linken ab. Wenn der mit seiner WSG kommt, dann können wir hier mal aufmuskeln. Und diese Veranstaltung, da gab es dann auch ein bisschen rechtlichen Hickhack drum, ob die nun genehmigt ist oder nicht. Dann sollte sie nicht genehmigt werden, die Genehmigung zurückgezogen werden. Das war so bis zuletzt so ein bisschen unklar. Es standen dann, ich weiß nicht, 150 oder 200 Leute hier vor der Mensa, um die zu blockieren. Die Hoffmann-Leute sind mit, ich weiß nicht, 35 Mann in Nürnberg losgefahren. 10 sind nur angekommen. Irgendwann hat Hoffmann mal erzählt, die hatten einen Unfall, die anderen oder irgendwas. Jedenfalls standen sie dann hier so mit 15 Rechten ungefähr, ne? Also eine klare Minderheit, aber sie hatten sich ganz gut bewaffnet. Also sie hatten eine Tasche voll mit Knüppeln dabei und Tschakko und so Sachen. Und irgendwann hat der Hoffmann, der nun jetzt, also man kann ihm viele schlechte nachsagen, aber furchtlos ist er nicht. Also der ist dann losgezogen und hat gesagt, ich gehe da jetzt mal durch. Heute behauptet er, er wollte nur diskutieren. Ne? Und dann entwickelte sich so eine Schlägerei, wo die Rechten also ziemlich derbe reingeschlagen haben, also auch viele Leute schwer verletzt haben. Und Gundolf Köhler war offensichtlich Zeuge davon. Er war anwesend, hat sich aber wohl nicht beteiligt. Er hat sich das angeschaut. Und er hat später Zeugenaussagen zufolge gesagt, so ein bisschen undeutlich, ich war in Tübingen, wir haben mächtig Putz gemacht. So, ne? Aber es gibt also keine Bilder, auf denen, also es gibt Bilder von der Schlägerei, aber keine, auf denen er zu sehen ist. Hier, das ist diese Schlägerei. Ne? Also der Hoffmann ist der, wo die 5 steht, ist Hoffmann. Die 4 ist Heinzmann. 3, weiß ich jetzt nicht, ist glaube ich Rössner oder so, also auch Wehrsportgruppe Hoffmann. Ne? Und die Bullen, die haben so ein bisschen um die Ecke gestanden mit einer Hundertschaft, haben ein bisschen abgewartet, was passiert, und als es dann so derbe wurde, haben sie dann eingegriffen. Es hat dann ein Jahr danach einen Prozess hier gegeben vom Amtsgericht gegen, ich glaube, 4 von den Rechten oder 5 und 3 Linke auch. Also es wurde sozusagen gerecht. Die Justiz hat dann also auch gegen Gegendemonstranten verhandelt. Die wurden auch am Ende verurteilt. Es gab dann einen Revisionsprozess 1981, der also dann nochmal mit, ich glaube, etwas milderen Strafen endete. Letztlich sind also Heinzmann und Hoffmann auch verurteilt worden wegen dieser Schlägerei. Nicht jetzt besonders schwerwiegend, aber sind immerhin vor Gericht gekommen. Und Köhler hat also das gesehen und fand es damals wohl ziemlich cool, hat aber einige Jahre später dann wiederum Zeugen gegenüber gesagt, dass das für ihn ein Moment gewesen sei, sich abzuwenden davon. Er hat gesagt, diese Gewalttätigkeit, das sei nicht sein Ding. Und diese Zeugenaussagen, die dann natürlich hauptsächlich nach dem Attentat von München eingesammelt wurden von der Polizei, die sind durchaus widersprüchlich. Also war er ausländerfeindlich, war er für Gewalt, war er gegen Gewalt. Und das lag auch daran, dass Köhler in dem Milieu in Donaueschingen sich bewegte, das so ein bisschen, sagen wir mal, randständig war. Also das waren so Leute, die so ein bisschen Outsider waren, sich so wahrscheinlich sehr rebellisch vorkamen, da immer in einer Kneipe da im Donaueschinger Hof gesessen haben, getrunken haben, irgendwo Spritztouren mit dem Auto gemacht haben, irgendwo nach Frankfurt in Puff gefahren sind oder so ein Zeug. Und Köhler war halt der vielleicht mal die Rechensprüche gemacht hat, dann wurden auch mal Sexualprotzereien erzählt. Köhler hat in der Rockband mitgespielt, Einer seiner besten Freunde war schizophren, wurde auch später dann entmündigt. Ein anderer guter Freund von ihm, der wichtige Aussagen gemacht hat, war offensichtlich geistig nicht ganz auf der Höhe und hat allerlei Blödsinn erzählt, der sich widersprochen hat. Also das war so ein Milieu von Leuten, die nicht so richtig Fuß gefasst haben. Ne? Und dieses Milieu produziert auch immer unglaubliche Geschichten, also widersprüchliche Geschichten, Angebergeschichten. Deswegen war es fast nicht möglich rauszukriegen, was war das wirklich für ein Mensch. Ne? Also Köhler war intelligent, der war aufbrausend, tat keiner Fliege was zuleide, er wollte von jemandem eine scharfe Waffe kaufen und der hat ihn aber betrogen, woraufhin er ihn mit einer Wasserpistole angegriffen hat, die mit Säure gefüllt war und ihn irgendwie bespritzt hat. Er war ein überzeugter Demokrat, also man konnte alles hören, ne? So an Geschichten. Und die Familie hat ihn wirklich verteidigt bis zuletzt. Also seine ganze Familie hat gesagt, nein, niemals kann er sowas getan haben. Er kann der Attentäter nicht sein, wie halt natürlich Eltern das von ihren Kindern vermutlich meistens sagen werden. Seine Persönlichkeit, also in Donaueschingen kriegt man so einen Eindruck, dass er halt so ein bisschen so jemand war, der immer unzufrieden war, nicht richtig akzeptiert wurde, Pech in der Liebe hatte, so irgendwie sich so ein bisschen vereinsamt fühlte, unterschätzt fühlte. Aber was er in Tübingen gemacht hat, das ist eigentlich ziemlich unklar. Also er ist dann hier an die Uni gegangen, hat Geologie studiert und scheint hier fast keinen Freundeskreis gehabt zu haben. Also er ist bei
Also Axel Heinzmann hat natürlich nachher Grund getan, der sei nicht oft zum HTS gekommen. Aber wir wussten damals, dass Gundolf Köhler beim HTS, also in dieser Gruppe Hochschulen Tübinger Studenten, ein- und rausgegangen ist. Und also diese Gruppierung bestand ja teilweise aus relativ militanten Burschenschaftlern, die wiederum auch nach Südafrika oder nach Rhodesien gegangen sind, um dort im bewaffneten Kampf teilzunehmen. Und es war ja auch so, dass diese Veranstaltung den Charakter hatte, also das wurde recherchiert, das erste Auslandsreferat, dem wurde es eben bekannt, dass der Karl-Heinz Hoffmann auf dieser Veranstaltung Freiwillige für den bewaffneten Kampf in Rhodesien bewerben wollte, und es sind Vorzeichen stand auch der Gegenprotest. Und also diese Gruppierung um Heinzmann, der HTS insgesamt, hat ja mehrere Gewalttäter hervorgebracht. Ich glaube, Wolwood war in Südafrika.
Uwe Behrendt vor allen Dingen. Uwe Behrendt vor allen Dingen ist ein wichtiger.
Uwe Behrendt, ja. Dann wurde das aus dem Kreis. Dieses HTS kam der Mörder dieses jüdischen Ehepaars in Nürnberg Erlangen.
Das war Uwe Behrendt.
Wie die Geschichte so, auch die Technikgeschichte so geht, der Aster hatte damals eines der ersten Videogeräte, das war so ein riesengroßes Schrank, es gab eine Videogruppe und die lag nachts auf Lauer. Als beim sogenannten Demokratischen Club, das war ein Club des HTS, als da mehrere, also Militärfahrzeuge, alte Militärfahrzeuge der Wehrsportgruppe Hoffmann vorfuhren, irgendwas ausgeladen haben, eingeladen haben, wieder wegfuhren. Also es gab in diesem HTS, WSG, Linken-Jugend, junge Nationaldemokraten-Komplex, nenne ich das jetzt mal, da gab es sehr vielfältige Beziehungen. Und auch der HTS hatte sehr weitgehende überregionale Beziehungen. Dass es sein kann, dass Köhler in Tübingen in diesem Umfeld in etwas hineingezogen wurde, von dem wir einfach nichts wissen.
Genau,
das ist so meine These, weil alle diese Zeugenaussagen, die es tatsächlich gibt, oder die Vernehmungsprotokolle, die beziehen sich ja immer nur auf die bekannten Personen oder Kontakte. Aber es gab unzählige weitere Kontakte dieser Gruppierung und da wissen wir an für sich ganz, ganz wenig. Und die Frage ist,
das ist auch genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ne? Was Köhler hier in Tübingen gemacht hat, der war 5 Tage die Woche hier. Er hatte eine Studentenbude, die quasi, das war nicht viel mehr als ein Tisch und ein Bett, ein paar Bilder, Schallplatten. Also er hat schon seinen Lebensmittelpunkt in Donaueschingen gehabt. Er ist am Wochenende immer nach Hause gefahren und da war sein Zimmer bewohnt. Ne? Aber trotzdem, wenn jemand in dem Alter, Anfang 20, bist du 5 Tage die Woche an der Uni, natürlich lernst du da Menschen kennen und da passiert für dich jeden Tag was Neues. Ne? Und dass er da einfach nur diese 5 Tage abgerissen hat und ab und zu mal zum HTS geschaut hat, Heinzmann hatte selbstverständlich ein Interesse daran, das klein zu reden hinterher. Er wollte ja nicht mit reingezogen werden. Ne? Man muss allerdings auch sagen, dass Heinzmann sich selber auch, wahrscheinlich weil er sich gar nicht zurückhalten kann, ne, weil er irgendwie mal im Vordergrund stehen muss, hat sich auch sehr schnell bei der Polizei selber gemeldet als Zeuge. Er hat sogar am Abend nach dem Attentat sogar bei Köhlers zu Hause angerufen, ne, und gesagt, sag mal, das war doch der Gundolf oder so, ich habe da gerade Fernsehen gesehen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass der auf Tauchstation gegangen ist, aber der hat das versucht kleinzureden, hat gesagt, ja, der war ein paar Mal bei uns, aber der wollte nie Flugblätter verteilen und irgendwie waren wir nicht so sicher, ob das überhaupt das Richtige für ihn ist, so ein bisschen nach dem Motto, er war irgendwie ein Weichling. Natürlich wollte der ein bisschen sich da auch in Deckung begeben. Ne? Es ist aber so, dass in den Vernehmungen, die ich kenne und in den Ermittlungen, die ich kenne, auch ansonsten über Tübingen fast nichts drinsteht. Also fast als wären die Beamten, die Polizisten, die ermittelt haben, als hätten die Tübingen uninteressant gefunden. Die haben so 2 oder 3 Kommilitonen von ihm rausgesucht, wo er mit einem war immer ein bisschen unterwegs oder hat mal einen kurzen Urlaub mit dem gemacht. So, und das gibt aber alles fast nichts her. So als ob er hier in Tübingen eigentlich niemanden wirklich gekannt hätte. Und das ist so das große Fragezeichen. Ist es wirklich so? Oder ist es einfach nur unbekannt? Ne? Unbekannt. Also ich kann mir das auch anders vorstellen. Also meine eigene Nichte kommt aus der Gegend von Baden-Baden, studiert in Heidelberg. Die kennt in Heidelberg auch noch niemand. Ne? Die wohnt da, aber ansonsten fährt sie nach Hause. Ne? Also so eine Biografie ist möglich. Ne? Das find ich schon vorstellbar. Aber Tatsache ist, dass es diese Ermittlungen gar nicht gegeben zu haben scheint. Also, dass die Polizei so schnell sich festgelegt hat auf eine bestimmte Konstellation, nämlich Köhler ist in Donaueschingen, da hat er seine Kumpels und wenn irgendjemand beteiligt war, dann waren das seine Kumpels aus Donaueschingen. Und es gibt auch einen Freund von ihm, Erich Lippert, das war so einer seiner besten Freunde in Donaueschingen, dessen Aussagen zuerst sehr dubios sind und später quasi wie diktiert von der Polizei klingt. Also wie genau das, was die Polizei hören wollte, Einzeltäter, das hat er ihnen diktiert. Und auf diese Aussagen stützt sich alles, sodass der Erich Lippert eine sehr, sehr dubiose Rolle spielt. Insofern sind die sozialen Bezüge in Donaueschingen spielen eine Rolle. Aber was in Tübingen war, das ist einfach ein schwarzes Loch. Und ich hatte auch immer ein bisschen so die Hoffnung, ob hier vielleicht alte Antifa-Archive die Frage beantworten können, was gab es für Wehrsportaktivitäten konkret hier? Was hat Helmut Dieterle, der war damals Gauleiter der Wikingjugend und enger Kumpel von Hoffmann bis heute. Und der Dieterle sollte dann irgendwann tatsächlich hier einen Ableger der Wehrsportgruppe gründen, ne? Wehrsportgruppe Schwaben. 1979 war das. Was hat der real gemacht? Ne? Habe ich bisher nirgends was zu finden können. Und es geistern ab und zu mal so Medienberichte rum, die vielleicht auch auf einer Äußerung von Heinzmann basieren. Der Köhler hätte mal irgendwo in Schwaben an einer Wehrsportübung teilgenommen. Es gibt aber nur diese eine Behauptung und Heinzmann, die Hälfte von dem, was Heinzmann sagt, scheint nicht zu stimmen. Also man weiß es nicht. Ne?
Naja, Köhler war ja unter anderem auch in der Wikingjugend aktiv.
Das glaube ich nicht. Das halte ich für eine Falschmeldung. Also da müsstest du mir Indizien bringen, die über das hinausgehen, was bisher veröffentlicht wurde. Der Spiegel, also der Heimann vom Spiegel behauptet, oder sagt, zitiert einen Polizisten, der sagt, ich fand damals in der Wohnung von Köhler einen Ausweis der Wikingjugend, wobei er das Wikingjugend falsch schreibt, mit V. Ich habe dem aber keine Bedeutung beigemessen, weil ich nicht wusste, was das für eine Organisation ist. Die Wikingerjugend war eine Kaderorganisation. In der Wikingerjugend waren keine Langhaarigen, da waren keine Wuschelköpfe. Da waren auch keine Leute ohne Wissen ihrer Eltern dabei. Also dafür kenne ich nun genug Leute, die selber in der Wikingerjugend waren, mit denen die heute keine Nazis mehr sind. Also die Wikingerjugend war eine straffe Gruppe, auch nicht besonders groß. Da waren nicht sehr viele Menschen drin. Das waren Jugendliche und die hatten kurze, gescheitelte Haare. Die waren an der Hitlerjugend orientiert.
Wie viele Jahre alt? Also bis wie viele Jahre
ungefähr? Ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also relativ, also bis 16 oder irgendwie sowas. Also das wurde, ich denke mir, wenn man nicht viele Leute hat, lässt man auch die Älteren nochmal mit dabei. Weißt du, das wird dann nicht so streng gehandhabt. Eigentlich war Gundolf Köhler schon zu alt. Also Ende der 70er war er eigentlich zu alt für die Wikingerjugend. Aber vor allen Dingen sein ganzer Lebenswandel, sein Aussehen, das passt alles nicht dazu. Also Wikingerjugend war eine Kaderorganisation. Und deswegen gehe ich davon aus, wenn die Aussage von diesem Polizisten so tatsächlich gefallen ist, dass er wahrscheinlich entweder Werbematerial gefunden hat, was er für einen Ausweis gehalten hat, oder Köhler hat sich selber eingemalt. Das halte ich für sehr viel wahrscheinlicher. Ich würde es echt ausschließen, dass er bei der Wikingerjugend war.
Könnte man diskutieren, da gibt es sicher.
Also wenn es weitere Indizien dafür gibt, bin ich der Erste, der den Irrtum eingesteht. Aber das, was ich jetzt kenne, glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz wissen wir es nicht. Also er könnte ein ganz verborgener, konspirativ organisierter Nazi noch gewesen sein Ende der 70er. Könnte aber auch tatsächlich so sein, dass er eigentlich diesen Höhepunkt längst überschritten hatte. Und dass er eigentlich in der Zeit 79, 80 unklar war. Also er war dann mal bei den Grünen, die Rechten streichen das jetzt immer so heraus, die sagen, Mensch, der war doch auch bei den Grünen. Ohne dabei zu berücksichtigen, dass die Grünen in ihrer Gründungsphase gerade in Baden-Württemberg höchst unterschiedliche Aspekte hatten.
War er Mitglied?
Nein. Er war nicht Mitglied, er ist dann nur mal hingegangen, erstmal zur NPD gegangen, zu einer Veranstaltung, erstmal zu den Grünen gegangen, zu einer Veranstaltung. Bei den Grünen war damals so, gab es so eine Fraktion um den Hasenklever, war der nicht sogar hier in Tübingen? Nee, Stuttgart. Das waren so ein bisschen recht.
Aber von der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher.
Waren so ein bisschen rechtsoffen.
Ja.
Und also das heißt, es
Ausweit,
also wenn man hier in Südwestdeutschland mal zu den Grünen gegangen ist, dann hieß das nicht automatisch, dass man plötzlich ein Linker war. Ne? So. Also insofern hat das keinen hohen Aussagewert, sondern es besagt einfach nur, also der Köhler, der hatte, ich habe noch hier Fotos von seinem Zimmer, ne? Damit ihr mal ein bisschen, also habt ihr eine Vorstellung, wie so eine, das ist der Prozess. Hoffmann und Heinzmann bei dem Prozess.
Ja, mit dem Bart ist ja.
Rechts ist Hoffmann. Rechts ist Hoffmann.
Links haben wir den damals erlebt haben. Wir haben ja Prozessarbeit gemacht.
Ja.
Und war das da beim Prozess?
Der war da, das ist hier in
Tübingen. Du warst da auch da.
Ja, sicher.
Das hier ist die berühmte Notiz, von der ich schon mal kurz gesprochen habe. Ihr seht hier, die hat der Otfried Hepp von Dieterle bekommen, als Otfried Hepp die Leitung der Wikingerjugend übernommen hat. Und Hepp hatte die Planung, auch eine Wehrsportgruppe aufzubauen. Das scheiterte dann aber, weil er verhaftet wurde und alles sich sowieso zerschlagen und zerstritten hat. Und er hat von Dieterle einen Zettel bekommen, WSG testen, und dann hat er drei Namen bekommen, wen man mal testen könnte für eine Wehrsportgruppe. Und da stand Gundolf Köhler drauf. Letzter Kontakt 19.05.77. Daraus schließe ich, wenn man jemanden ins Auge fasst als möglichen Kandidaten für eine neue Wehrsportgruppe, dass der wahrscheinlich noch nicht in einer bestehenden Wehrsportgruppe ist und es dort auch noch keine gibt. Aber es ist nur eine Vermutung. So, und das ist das Zimmer von Gundolf Köhler. Also, was ich so kenne an typischen Zimmern von Nazis.
Wo ist das jetzt?
Das ist in Donaueschingen, sein heimatliches Zimmer. Ich kenne so Zimmer von Nazis, da hängen große Hakenkreuze, Hitlerbilder, so, ne? Also, er hat hier so ein total vollgestelltes Zimmer, seine Mineraliensammlung, er hat wahnsinnig viel Mineralien gesammelt, da hat er dieses Plakat da in dem Schrank, das ist die Rockband, in der er gespielt hat, die ist einmal aufgetreten, da gibt es ein Plakat von, hat einen ausgestopften Adler. Dann, das ist sein Bett, über dem irgendwann mal das Hitlerbild hing. Das war wohl so eine Postkarte, die ihm irgendein Kumpel geschenkt hatte, wo Hitler drauf war, die er dann aber irgendwann wieder abgenommen hat. Und dann siehst du da, wo so rot umkreist ist, das sind so die belastenden Indizien. Das ist nämlich von Hermann Löns Der Werwolf, das Buch und der Zündkopf einer Granate. Und rechts daneben sieht man noch eine Patrone stehen. So. Und dann hat er noch auf seinem Schrank oben hat er noch einen anderen Teil von der alten Granate stehen und so ein Wehrmachtsheld. Ne? Darunter sieht er schon, ist irgendwie die Sendung mit der Maus. Und also es ist ein totales Durcheinander. Ne? So. Also für mich nicht das Zimmer eines fanatischen Neonazis. Das ist seine Bude in Tübingen. Die hat die haben Quick-Reporter dann sofort gestürmt, fotografiert. Ja, und das ist sein einer Freund, der Bernd Kasper, das ist der, der so, das war so einer, der war, der konnte intellektuell nicht mithalten mit seinen Kumpels. Und der hat dann bei der Polizei so Aussagen gemacht und immer wenn die Bullen gesagt haben, könnte es denn nicht doch so gewesen sein oder so, dann hat er gesagt, ja, genau so, dann war es so und so. Und dann fragten sie, stimmt das denn auch? Ja. Und dann hat er noch mehr erzählt. Also er war erkennbar bemüht, sein Gegenüber zufriedenzustellen mit Geschichten. Irgendwann waren denen die Geschichten aber zu doof, weil sie einen Einzeltäter wollten und nicht mehr ihn als Mittäter. Und dann sind sie auf Erich Lippert verfallen. Das war sein Freund, der ihnen die Story geliefert hat, Köhler war Einzeltäter. Ja. Gut, und das ist noch ein berühmtes Foto, was also über Jahre hinweg immer wieder verbreitet wird, mit der Behauptung, da sei Gundolf Köhler drauf. Das ist aber nicht richtig. Also das ist nämlich die Wehrsportgruppe Hoffmann aus dem Jahr 1979. Rechts, der mit der Brille ist, Arndt-Heinz Marx, das war so ein Unterführer der WSG. Und es wurde immer behauptet, der zweite von links sei Gundolf Köhler. Das ist aber also aus mehreren Gründen widerlegt. Also der Mann ist eindeutig zu groß. Also Marx ist ein relativ großer Mann. Und diese Typen waren alles so eine 1,90 Riesen. Gundolf Köhler war, glaube ich, knapp 1,80, 1,78 oder so. Und aus verschiedenen anderen Gründen, das habe ich also in meinem Text des Längeren ausgeführt, kann man eigentlich ausschließen, dass Köhler auf diesem Foto ist. Und das wurde immer lange Zeit als der Beweis verwendet, Köhler sei auch 1979 noch bei Hoffmann gewesen. Aber das ist offensichtlich falsch. So, das ist jetzt so meine, waren die Fotos. Das soweit zu Köhler persönlich. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es da jetzt auch noch Fragen zu.
Die Frage ist doch, also ich habe das noch nicht lange her und gelesen oder gehört, dass sie jetzt zugeben vom Verfassungsschutz oder von irgendwelchen anderen Behörden, dass das wahrscheinlich doch ein Gruppenattentat war und nicht ein Einzelattentat.
Na, ich würde vorschlagen, dazu sage ich gleich noch was in dem dritten Abschnitt, aktueller Stand der Ermittlungen, weil da gehört das eher dazu. Also vielleicht, wenn jetzt niemand mehr zur Person Gundolf Köhler jetzt Fragen hat, also ihr seid natürlich alle aufgerufen, wenn ihr irgendwann irgendwo mal etwas mitbekommt, alte Unterlagen, Archive, Zeugen, die ihr was zu Tübingen, Köhler in Tübingen sagen können, bin ich ein sehr interessierter Zuhörer davon. Was die aktuellen Ermittlungen angeht, es ist ja so, dass nach dem Spielfilm Der blinde Fleck ist das und ein bisschen auch mit dem Rückenwind des NSU-Skandals, der schlechte Presse gemacht hat für den Verfassungsschutz und für die Ermittlungsbehörden, ist so ein politischer Druck entstanden, zu sagen, die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Und die Ermittlungen waren ja damals vom Bayerischen Landeskriminalamt geführt worden, weil so nach dem Mir-San-Mir-Motto die Bayern also der Meinung waren, irgendwelche Bundesanwaltschaft, BKA, wollen sie nicht, können sie alles selber. Die neuerlichen Ermittlungen sind deswegen natürlich auch wieder vom Bayerischen LKA gemacht worden. Und das allein kann einem schon so ungefähr eine Vorstellung davon geben, wie diese Ermittlungen ausgehen werden. Denn eine Behörde, die ihrer eigenen Behörde attestiert, dass sie sich geirrt hätte oder Fehler gemacht hätte, die wird man hier wohl nicht finden. Ne? Insofern ist ziemlich klar abzusehen, dass diese Ermittlungen in Kürze wieder eingestellt werden. Und dass es eine Presseerklärung geben wird, in der die Generalbundesanwaltschaft und das Bayerische LKA erklären werden, dass leider trotz gründlichster Sichtung aller Daten und Akten, Einvernahme neuer Zeugen, sie haben sogar ein 3D-Modell erstellt vom Tatort, was ich weiß, warum das jetzt besonders beweiskräftig ist, aber das betonen sie immer wieder, dass sie leider also nicht weitergekommen sind und es keine neuen Erkenntnisse gibt und deswegen werden sie es wohl wieder einstellen. Es sind jetzt in dieser In den letzten 2 Jahren sind mehrere neue Zeugenaussagen diskutiert worden, wo so die Hoffnung bestand, die könnten vielleicht eine Spur darstellen. Es ist aber so, dass tatsächlich, auch wenn man das kritisch im Sinne von man den Versuch der Einstellung, wenn man dem kritisch gegenübersteht und sagt, nein, diese Zeugenaussagen müssen sehr genau angeschaut werden, ist an diesen Zeugenaussagen viel Zweifel angebracht. Es gibt eine Aussage, die im Raume steht und bisher ungeklärt ist, von einem Schwerverletzten des Attentats, der sagt, er hat unmittelbar vor der Explosion, also sehr kurz vorher, hat der Köhler an einem Auto stehen sehen, was am Straßenrand stand. Das Ganze spielt sich ja sozusagen in wenigen Metern ab. Ich gehe nochmal ganz an den Anfang zurück. Da kann man das nochmal sehen. Also ihr seht diese Mittelinsel mit diesem Gebäude, diesem roten Dach. Das ist das sogenannte Tropferlbad. Dort hat der Zeuge Lauterjung Köhler mit 2 Personen gesehen. Dann seht ihr darüber den Willkommensbogen, dieses Brandenburger Tor, dieses kleine. Und der Ort, wo die Explosion stand, ist hier. Und Köhlers Leiche lag hier. Und die Aussage des Zeugen ist, er hätte hier an einem Auto gestanden und sich mit den Insassen unterhalten und gestritten. Das, sagen wir mal, das ist zumindest, steht nicht im Widerspruch zu den anderen Zeugenaussagen, die sagen, er war eine Dreiviertelstunde vorher an diesem Tröpfelbad mit 2 Personen und er stand am Papierkorb und hat mit einer Person gestritten. Also alle 3 Geschichten können sich hintereinander ereignet haben. Und diese Zeugenaussage, der Zeuge hat sich also auch sehr beklagt, dass er schlecht behandelt worden sei, wie fast alle Zeugen haben das beklagt, dass sie vom LKA sehr schlecht behandelt wurden, also quasi alles in Frage gestellt wurde, ihnen wurden Lügen unterstellt und so weiter. Aber er sagt, nein, er hätte das gesehen. Und das ist zumindest nicht widerlegt. Also es ist zumindest eine weitere Spur, die auf weitere Beteiligte hindeutet. Allerdings weiterhin auch nicht darauf, welche Absichten mit darin stehen. Also gerade weil wir jetzt schon 2 Aussagen haben, die von einem Streit erzählen. Das ist unter anderem ein Grund, weshalb ich das, was ich vorhin erzählt habe, diese These von, ob es nicht vielleicht alles anders ablief als geplant, dass ich die für so relativ plausibel halte. Dann gab es eine Aussage, die gleich am Anfang sehr viel Wirbel verursacht hat, wo jemand gesagt hat, ich habe in einem Spind, in einer Schule, also in einer, es war nicht eine normale Schule, sondern irgendeine Weiterbildungseinrichtung, glaube ich, Flugblätter gesehen, in denen Köhler als Märtyrer bezeichnet wurde. Und dieser Spind gehörte einem Rechtsradikalen und der sagte, er müsste am nächsten Tag aus Deutschland verschwinden, nach Südamerika. Und das sei quasi unmittelbar nach dem Anschlag gewesen. Das heißt, diese Flugblätter könne nur jemand gemacht haben, der vorher schon von dem Anschlag wusste. Das war die Schlussfolgerung, weil sie zu schnell da gewesen wären sonst. Es müsse also ein Mitwisser gewesen sein. Das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Das ist sehr gründlich überprüft worden von der Polizei. Sie haben also alle Beteiligten ausfindig gemacht, auch diesen Rechtsradikalen, und konnten ziemlich plausibel nachweisen, dass diese Geschichte sich 1 Jahr später abgespielt hat. Also anhand der Daten, wann ist der nach Südamerika gefahren, wann hat die Zeugin dort überhaupt gearbeitet. Das ist ein bisschen komplizierter, aber insgesamt hat es mich eigentlich überzeugt, dass diese Spur widerlegt worden ist. Ne? Dass sie zumindest nicht auf eine Mitwisserschaft hindeutet. Es gab eine 2. Spur. Eine Krankenschwester aus Hannover hat ausgesagt, dass in dieser Zeit, die sie aber nicht genau nennen konnte, in Hannover im Unikrankenhaus ein Schwerverletzter eingeliefert wurde, dem eine Hand fehlte. Also was erstmal für die Glaubwürdigkeit der ganzen Sache spricht, ist, dass diese Frau kein Datum nennen konnte. Normalerweise, wenn Zeugen nach 30 Jahren kommen und sagen, ich weiß genau, es war um 17.54 Uhr an jenem Tag, dann würde ich erstmal sagen, diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen, weil normalerweise erinnert man sich schon eine halbe Stunde später nicht mehr an die Uhrzeit, in der man was erlebt hat. Die hat aber gesagt, nein, ich habe damals mit der Arbeit dort angefangen, ich hatte frisch ausgelernt, ich habe irgendwann so ungefähr Anfang September angefangen, das ließ sich, glaube ich, sogar nachvollziehen anhand ihrer Sozialversicherung, und in den ersten Wochen ist dieser Vorfall gewesen, in den ersten Wochen meiner Arbeit. Ein Mann wurde eingeliefert, er hatte eine abgerissene Hand. Er hatte Besuch von offensichtlich rechtsradikalen Freunden. Und er hätte sich ihr gegenüber gerühmt oder erzählt, sagen wir mal, gut gelaunt erzählt, er hätte ein bisschen mit Sprengstoff gespielt und dabei sei ihm die Hand abgerissen worden. Nun ist es so, dass da die Krankenhausakten sind nicht freigegeben worden. Mit der interessanten Begründung, dass der Verdacht zu vage ist, um quasi den Datenschutz, den Patientenschutz zu überwiegen. Also es müsse ein konkreterer Mordverdacht vorliegen, um diese Krankenakten freizugeben. Das ist natürlich, hat mich sehr überrascht. Ich dachte also, wenn der Generalbundesanwalt kommt, dann kriegt er alles. Ne? Aber das scheint in diesem Fall ein Problem zu sein. Die Geschichte ist aber auch aus anderen Gründen problematisch. Erstens geht es um einen Zeitraum von mehreren Wochen. Eine Person, die mit einer abgerissenen Hand von einem Attentat kommt, kann aber eigentlich nur wenige Stunden später kommen. Das heißt, es gibt nur ein ganz enges Zeitfenster, in der diese Person wirklich mit dem Attentat zu tun haben könnte. Alles, was davor und danach liegt, scheidet aus. Zweitens, Hannover ist relativ weit weg von München. Diese Person, der die Hand abgerissen wurde, müsste also klinisch erstversorgt worden sein, damit sie nicht verblutet und dann nach Hannover transportiert worden sein. Was nicht unmöglich ist, aber doch eine relativ große logistische Leistung darstellt. Wenn ich unterstelle, dass jemand so gut organisiert ist, dass er seine Verletzten mehrere hundert Kilometer entfernt in ein Krankenhaus bringt, wo sie nicht auffallen, kann ja nur der einzige Sinn sein, jemanden so weit wegzubringen, dass er nicht auffällt, ne? Dann wird dieserjenige sich doch wohl nicht hinsetzen und der Krankenschwester sagen, ja, das ist mir von Sprengstoff abgerissen worden, die Hand. Damit gibt er ja seine Tarnung auf. Er müsste sagen, ich bin in den Häcksler geraten oder sowas. Ne? Also das heißt, das Verhalten dieses Mannes in ihrer Zeugenaussage ist eigentlich nicht lebensleistend. Widerspricht dieser Vorstellung einer organisierten Verbringung dorthin. Es ist aber letztlich, da diese Akten offenbar nicht freigegeben sind und da diese abgerissene Hand ja nicht richtig untersucht wurde, also man weiß nur, dass es die halt gab, ne? Und welche Finger es waren, ist diese Spur jetzt, sagen wir mal, nicht zu den Akten zu legen, aber ich finde, sie ist sehr wackelig. Also mein Gefühl ist, dass das eine andere Person gewesen sein dürfte.
Aber kurze Zwischenfrage, wenn Sie sagen, es ist unwahrscheinlich, dass die Person dann davon erzählt, ist es ja auch Spekulation. Also es kann ja sein, dass ihm seine Kameraden ein bisschen fitter im Kopf waren als er und...
Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Das ist auch möglich. Also ich meine, ja, also Menschen erzählen die unglaublichsten Dummheiten und das ist auch möglich, dass ein Attentäter irgendwo hingeht und davon erzählt. Das will ich nicht ausschließen. Ich meine nur, ich halte es für unwahrscheinlich.
Naja, es kann auch sein, dass er sich eine plausible Legende gebastelt hat.
Die hat er aber nicht erzählt. Bitte? Die hat er aber offenbar nicht erzählt. Aber du
hast den Sprengstoff nicht gemerkt. Der Tatort war weit genug weg.
Ja, also wie gesagt, man kann sich völlig ausschließen. Ich finde es nur, ich bin nur erstaunt. Erstmal.
Kann die Krankenschwester sagen, aber dass er eben nicht darüber geredet hat eigentlich, sondern nur einmal einen Kommentar hat fallen lassen.
Genau,
aber das... Nicht gegenüber der Krankenschwester, sondern es wusste nicht mehr, ob gegenüber jemand anderem...
Nein. Sie sagt in dem Interview, in dem Film, den der Chaussee gemacht hat, sagt sie eindeutig, er hat das gesagt.
Ja, er hat es gesagt, aber nicht zu ihr. Und ich habe das schon so voll interpretiert, wie eigentlich hat er da nicht drüber geredet, er hat nur einmal einen Kommentar fallen lassen. Und naja, das spricht nicht dem unbedingt, dass er da weggefahren wurde extra und halt die ganze Zeit voll und einmal ist noch ein Kommentar fallen.
Also es ist damit nicht widerlegt, ganz klar. Ne? Es ist nicht auszuschließen, jemand kann sich verquatschen, jemand kann benebelt sein von Morphium und nicht mehr wissen, was er redet, jemand kann einfach nur dumm sein. Ist alles theoretisch möglich. Ne? Ich finde nur, dass diese beiden Indizien sind erstmal, also das Zeitfenster, das schmale, und die Tatsache, dass er das überhaupt gesagt hat, sind für mich erstmal so Warnsignale. Dass ich sage, Vorsicht, weil das ist quasi in meinen ganzen Untersuchungen, die ich dazu gemacht habe, sowohl zum Oktoberfest als auch zur NSU, war immer mein allererster Gedanke, nicht zu schnell das denken, was man jetzt glaubt, was jetzt passen würde, sondern erstmal prüfen, ob es denn auch wirklich bewiesen oder logisch ist. Ne? Und da denke ich mir, also die Sache mit diesem Krankenhausaufenthalt in Hannover, da sind zumindest große Fragezeichen angebracht. Aber es ist nicht widerlegt. Das heißt, wir haben jetzt, also was im Moment auf dem Tisch liegt, ist wirklich nur, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hand. Also diese fehlenden Handstücke, wo man aber, da man sie nie wiederfinden wird, ne, kann man einfach nur sagen, das ist Mist, dass die weg sind, aber man wird daraus wahrscheinlich keine Indizien ableiten können. Und diese Aussage aus Hannover, man weiß es nicht, was das wird, offensichtlich ist es so, dass die Krankenschwester danach von den Medien so hart bedrängt worden ist und angegangen worden ist mit Veröffentlichung ihres Namens und so, dass sie jetzt eigentlich gar keine Aussagen mehr machen will. Und das ist, denke ich mir, für aus der Perspektive einer Ermittlungsbehörde, einer Polizei, ist das zu wenig. Also das heißt, sie haben aus juristischer Sicht, können sie sagen, das genügt uns nicht, um weiter zu ermitteln. Damit, das ist aus juristischer Sicht kein Skandal, an so einem Punkt zu sagen, das ist zu wenig. Und deswegen wird es für sie nicht schwer sein, das zu begründen. Also sie müssen sich da nicht verrenken, sondern sagen, ja, es gab bestimmte Sachen, die sind nach wie vor unklar, aber das haben sie 1982 auch schon gesagt, als sie zum ersten Mal eingestellt haben, haben sie auch gesagt, vieles wissen wir nicht, aber was man nicht weiß, kann man auch nicht ermitteln und nicht verurteilen. So, und mit dem Standpunkt werden sie es wahrscheinlich demnächst wieder einstellen. So, und jetzt ist, glaube ich, auch so zeitmäßig, ne, die Uhr vorangeschritten. Und ich ein bisschen heiser, also würde ich jetzt so sagen, mein Vortrag an dem Punkt erstmal abschließen, aber ihr habt ja vielleicht auch noch weitere Fragen oder vielleicht auch untereinander, wie auch immer. Ne?
Kannst du noch was zu den Ermittlungen damals sagen? Also wie die geführt worden sind, wenn es jetzt mehrere solche Aussagen gibt, die mehrere Personen sind, gab es da eine Fahndung nach einer anderen Person oder gab es irgendwas? Wie sahen die Ermittlungen damals aus?
Also es ist für mich ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich aus den Ermittlungsakten nur Teile kenne. Die gesamten Ermittlungsakten sind erst jetzt freigegeben worden. Das heißt, der Werner Dietrich, der Rechtsanwalt der Opfer, hat Einsicht bekommen in diese Ermittlungsakten, die natürlich recht umfangreich sind. Mit Aufnahme der neuen Ermittlungen sind die natürlich alle wieder weggeschlossen worden, weil wenn Ermittlungen laufen, werden die Akten unter Verschluss gehalten. Dann werden die nicht Journalisten gezeigt oder an irgendwelchen Anwälten. Aber das, was quasi an Aktenwissen vorliegt, ist deswegen für unser einen nur bruchstückhaft zu erfassen. Und was man daraus, das Bruchstückhafte, kann einen natürlich zu Fehlschlüssen verleiten. Du denkst, die haben irgendwas nicht gemacht, aber du kennst nur diese Akten nicht. Also zum Beispiel haben sie durchaus am Anfang nicht nur gegen die Wehrsportgruppe Hoffmann ermittelt, sondern sie haben auch Alibi-Überprüfungen gemacht bei bekannten Münchner Neonazis, was ich auch sehr logisch fand. Also es gab in München eine relativ aktive Gruppe der VSBD, Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands, der eine ganz aktive Terrorzelle hervorging um Nikolaus Uhl, Peter Hamberger, die dann auch ein Jahr später in einer großen Schießerei in München endete mit Toten, wo das SEK sogar einen ihrer eigenen Männer noch erschossen hat, weil sie sich, na wie auch immer. Jedenfalls, es gab durchaus in München so ein Potenzial von Leuten, die man sich anschauen konnte, ne? Und es ist nur klar, dass sie Alibi-Überprüfungen gemacht haben von Leuten aus diesem Bereich der VSBD. Aber ich habe nichts weiter dazu gesehen. Was hat die Polizei weitergemacht? Das heißt, es kann sein, sie haben gar nichts weitergemacht oder diese Akten kenne ich nicht. Es ist aber relativ wahrscheinlich, dass sie nichts gemacht haben, weil meistens sind sie so vorgegangen, sie fragen einen Rechten, hast du damit was zu tun? Der Rechte sagt, nö. Dann sage ich, ach so, gut, danke. Ja, Wiedersehen. Also der Ermittlungseifer war in diese Richtung nicht groß. Insgesamt sind schon sehr viele Zeugen vernommen worden, aber man hat oft den Eindruck, dass die Ermittlungen eher chaotisch waren. Also sie hatten einen Riesenberg Spuren und dann hat sich jeder aus der Sonderkommission irgendwas genommen und ist dem so ein bisschen hinterhergelaufen, hat irgendwas nachermittelt, ne? Hat jemanden vernommen und jemand anders wurde nicht vernommen und wundert sich, wieso wurde ich nicht vernommen? Ne? Also eine richtige Systematik fällt einem schwer zu erkennen da drin. Ne? Und es gab dann schon nach relativ kurzer Zeit, also nach ungefähr, also Ende Oktober, also ungefähr nach 5 Wochen, war schon von oben vom Innenministerium so die Anweisung, jetzt hört mal langsam auf zu ermitteln. Ne? Also Einzeltäter und Deckel zu. Ne? So. Das hat die natürlich nicht gerade motiviert, noch weitere Schritte zu unternehmen.
Aber es war doch so, die Absicht war sowieso, das als Einzeltäter hinzustellen.
Ziemlich schnell, ja. Ziemlich schnell war die erkennbare Absicht
da. Ja. Und dann wollten wir es auch so hinstellen.
Genau, es war so, dass der Innenminister von Bayern, Gerold Tandler, hat relativ schnell nach dem Attentat, ich glaube schon eine Woche später, zwei Wochen später, hat er verkündet, das mit der Wehrsportgruppe Hoffmann war eine Sackgasse, das war ein Einzeltäter. Das war so die Linie, wir wollen hier keinen Ärger mehr und das mit den Rechten, das bringt uns nur
noch mehr Probleme. Aber du hast? Ersten zwei Fragen. Ich hoffe, das wird sich irgendwie zu speziell oder zu detailreich. Also so die eine wäre, ich glaube, die erste Aussage von Franz Josef Strauß direkt nach dem Attentat war ja, ja, soweit ist der linke Terror jetzt hier schon wieder gekommen und so weiter, den muss man jetzt endlich einen Riegel vorschieben. Also die quasi Strauß zu der Annahme kann das sofort zu behaupten, dass es eben von Linken verübt worden wäre, das Attentat, was ja natürlich dann auch irgendwie wieder sehr viel Anlass für so Spekulationen gibt. Und die zweite Frage wäre, es gibt ja auch viel Spekulationen über das Auto von Köhler, mit dem er da gekommen ist, also zum Beispiel über unterschiedliche Zigarettenmarken, die dort drin gefunden wurden, unterschiedliche DNA und so weiter. Vielleicht kannst du zu beiden Komplexen noch ein bisschen was sagen, das finde ich spannend.
Also was Strauß angeht, würde ich dich korrigieren wollen. Also Strauß hat nie gesagt, dass es Linke waren. Aber Strauß war ein sehr cleverer Mann. Der hat an dem Abend von dem Attentat, er hat es sofort funktionalisiert oder es versucht zu funktionalisieren. Er hat gesagt, man müsste jetzt sofort eines machen, nämlich Baum zusammen mit Mahler zeigen. Weil es hatte, der Bundesinnenminister Baum hatte ein Dreivierteljahr vorher mit dem damals noch RAF-Gefangenen Horst Mahler ein Treffen veranstaltet, medienwirksam, so von wegen die ausgestreckte Hand des Staates für die Reuigen. Ne? Und das ist von der CDU-CSU sehr stark angegriffen worden als Handreichung zum Terrorismus. Ne? Und darauf hat Strauß seinen Wahlkampf stark aufgebaut. Also der Bundesinnenminister ist ein Sicherheitsrisiko, der muss weg und so weiter. Er hat aber nach dem Münchner Attentat, er hat es vermieden, Linke zu beschuldigen. Er hat gesagt, die Saat des Terrors oder nun sehen wir, wohin wir kommen, aber er hat nicht gesagt, das wäre die RAF jetzt gewesen oder es wären Linke gewesen. Ne? So, da war er vorsichtig. Und es ist auch in der ganzen Medienberichterstattung hinterher, ist das also selbst von Rechten, selbst von der Springerpresse, ist das nicht aufgegriffen worden, diese Variante, ob das eventuell Linke hätten machen können. Das finde ich eigentlich, hat mich selber auch überrascht. Ich hätte auch gedacht, versuchen die nicht sowas, aber nein, es wurde also auch dadurch, dass dann sehr schnell diese rechte Spur kam, war das eigentlich vom Tisch. Ne? Ich weiß, dass es in den Sicherheitsbehörden durchaus Stimmen gab, die gesagt haben, na, könnten das nicht vielleicht die RAF gewesen sein, aber es wurde öffentlich nicht so verhandelt. Und aber ich gebe dir recht, also Strauß hat sich, sagen wir mal, Mühe gegeben, sich so unklar auszudrücken, dass man es, wenn man will, so verstehen könnte, aber ihn niemand darauf festnageln kann. Und was das Auto von Köhler angeht, das war wirklich sehr rätselhaft. Also erstens, also das Auto von Köhler war ungefähr 200 Meter entfernt geparkt, wurde am Tag danach gefunden. Und in dem Auto waren sehr viele Zigarettenkippen verschiedener Marken drin, die quasi mit den damaligen Mitteln, also es gab noch keine DNA-Analyse, es gab nur Blutgruppenbestimmungen, es wurden also die Blutgruppen bestimmt, es waren verschiedene Blutgruppen an den Zigaretten, aber es war eine absolut vorherrschend. Und das Auto war in einem sehr vermüllten Zustand, also es war klar, dass da irgendwelche jungen Männer Spritztouren mitgemacht haben und da allerlei Müll hinterlassen hatten und so. Und es wurden aber in diesem Auto merkwürdigerweise ganz wenig Fingerabdrücke nur gefunden. Und auch an den Stellen, wo man es jetzt so erwarten würde, Lenkrad oder so, wurden keine Fingerabdrücke von Köhler gefunden. Das muss jetzt nicht heißen, dass er mit Handschuhen oder jemand anders mit Handschuhen gefahren ist. Es kann auch heißen, dass die Fingerabdrücke schlecht genommen wurden. Also auch im Fall NSU gibt es immer wieder Momente, wo man denkt, wieso haben die an den Waffen keine Fingerabdrücke gefunden? Sowas passiert. Ne? Fingerabdrücke werden manchmal überschätzt, wenn man zu oft CSI Miami guckt. Aber es war tatsächlich so, dass dieses Auto dass man so den Eindruck bekommt, wenn man sich die Untersuchungsberichte zu dem Auto durchliest, dass sie da nicht so richtig nachermittelt haben. Also dass sie nicht wirklich ernsthaft versucht haben zu klären, wer war denn alles in dem Auto. Sie haben die Polizei hat eine Liste aufgestellt, wer waren die Mitfahrer, also seine Kumpels. Da haben sie, glaube ich, 4 oder 5 aufgetan, also die 2, die wir hier gerade hatten, Kasper und Lippert und dann noch ein paar andere, die gesagt haben, ja, ich bin auch mit ihm mitgefahren und wo sie dann über kreuzweise Zeugenbefragungen, was hat der geraucht, so nach und nach zu dem Ergebnis kamen, alle gefundenen Zigarettenmarken in dem Auto könnten von diesen Beteiligten geraucht worden sein Also sagen wir mal, es gibt keinen Gegenbeweis. Ne? Sie haben keinen Gegenbeweis geführt, dass irgendwas unerklärlich war. Aber Sie haben nicht wirklich versucht aufzuklären, wer hatte nun in diesem Auto wann alles gesessen. Ne? Und Sie haben auch die Polizei auch, also, es gibt auch eine ganz absurde Geschichte um das Köfferchen. Also die Aussage von dem Lauterjung, von dem allerersten Zeugen war, Köhler hatte nicht nur die Tüte mit der, wie sich dann herausstellte, Bombe in der Hand, sondern in der anderen Hand hätte er ein kleines Köfferchen gehabt. So ein Kinderköfferchen. Dieses Köfferchen, was die Polizei nicht bezweifelt hat, dass es das gab, weil es war nicht erkennbar, warum Lauterjung sich ein Köfferchen ausdenken sollte. Dieses Köfferchen wurde nicht mehr gefunden. Dann hat die, als es dann darum ging, Lauterjung irgendwie zu widerlegen oder aus dem Verfahren zu kriegen, hat die Polizei behauptet, ein Werkzeugkoffer, der im Kofferraum des Autos gefunden sei, könne das gewesen sein. Das hätte bedeutet, Köhler geht mit dem Werkzeugkoffer aus seinem Auto spazieren zu dem Festgelände, bringt dann diesen Werkzeugkoffer wieder ins Auto zurück, wo er dann später gefunden wird, und rennt dann mit der Bombe wieder hin, um sie detonieren zu lassen. Alles innerhalb von einer Viertelstunde. Also eine Geschichte, die überhaupt keine Logik hat. Das haben sie nur quasi, damit sie irgendwie ein Köfferchen erklären konnten, haben sie das in die Ermittlungsergebnisse so reingeschrieben. Eigentlich ist, also der Koffer ist aber ungeklärt. Ich glaube, bei Schorlau enthält er den Zündmechanismus oder sowas. Also insofern es gab auch eine Zeugenaussage, die Köhler im Laufe des Nachmittags in München in diesem Auto gesehen hat in Begleitung. Er sagte, in dem Auto saß Köhler und noch mindestens eine weitere Person drin. Was natürlich auch noch nicht heißt, dass es ein Mittäter war. Ne? Also auch die Frage, was hat Köhler, der wahrscheinlich mittags nach München gefahren ist, abends geht die Bombe hoch, was hat er in den Stunden dazwischen eigentlich getan, ne, in München? Das weiß man auch nicht.
Was ist interessant, denn das heißt eigentlich, er hat da auch überlegt, hat er sich damit selber hochgesprengt oder wie weiß ich da nicht mehr richtig?
Köhler?
Ja.
Er hat sich selber hochgesprengt.
Ja, und das ist eigentlich auch nicht so.
Aber wie gesagt, also alles deutet darauf hin, dass er das nicht beabsichtigt hat. Es gibt so, es gab,
ja,
hast du dich gemeldet?
Kann ich das vielleicht bestätigen.
Weiß man, was er in München wollte, also warum er da hingefahren ist? Gibt es da irgendwelche Aussagen? Weil ich meine, wenn ich nach München war, dann erzähle ich das vielleicht jemandem oder irgendwer weiß, dass ich da hinfahre.
Also es gibt nur Vermutungen. Also es war bekannt, also es ist so, dass die Familie Köhler Bekannte in München hatte. Also die fuhren schon ab und zu mal dahin, insofern kannte er das. Er war auch im Jahr davor schon mal beim Oktoberfest gewesen. Das Auto, das gehörte eigentlich seinem Vater, stand ihm zur Verfügung. Er war auch immer wieder unterwegs, also insofern, das war nicht komisch, dass er mal wohin fährt. Ne? Er hatte aber nicht erzählt, dass er nach München fährt. Es war so gewesen, dass er war vorher in Urlaub gewesen, auf einer Urlaubsfahrt, und hatte dort eine Frau kennengelernt, in der er sich verknallt hatte, die lebte in München. Und die hatte ihm aber nach einer Weile einen Korb gegeben. Und es gab dann die Vermutung, er hatte irgendwelchen Zeugen gegenüber gesagt, vielleicht muss ich sie mal besuchen fahren. So, ganz unkonkret. Daraus entstand die Vermutung, ob er vielleicht zu ihr gefahren sei. Sie sagt aber, er hat sie nicht besucht an dem Tag. Vielleicht wollte er hin, hat den Mut verloren, was auch immer. Also das ist die einzige Motivlage, die so durch den Raum schwebt als Spekulation. Eine andere Erklärung gibt es aber nicht.
So das Oktoberfest, was ja eigentlich doch eine relativ deutsche Erscheinung, was wären da die Vermutungen, warum er als Nazi gerade das in die Luft sprengen sollte und nicht.
Ja. Also das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, als es um die Motivdiskussion ging, das sehe ich halt auch so. Ich sehe das Oktoberfest nicht als ein logisches Ziel für Neonazis. Es sei denn, sie sind schon so am absolut radikal abgedrehten Rand, dass sie so in so einer Stimmung sind wie Adolf Hitler im April 45, weil er sagt, das deutsche Volk hat nicht verdient zu überleben, weil es versagt hat. Ja. Und solche Neonazis gab es sicherlich auch Ende der 70er. Also die Neonazis in Westdeutschland Ende der 70er hatten selber die Vorstellung, erstens, sie haben ihre Kräfte völlig überschätzt, sie dachten, sie sind reif für den Bürgerkrieg, und sie dachten, der wird jetzt auch bald kommen, der Bürgerkrieg gegen die Linken, würde kurz bevorstehen. Und diese Welle, diese Radikalisierungswelle, die sich dann gebrochen hat in Form von Zellen, die Anschläge begehen, aber dann auch, die sind ja auch alle aufgerieben worden. Also sind ja viele Neonazis sind damals in den Knast gewandert, sind zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Es gab etliche Selbstmorde bei denen. Ne? Also das einige sind bekannt. Walter Kexel wurde zu 10 Jahren verurteilt, hat sich in der Nacht danach erhängt in der Zelle. Ne? Heinz Lemke hat sich erhängt. Mir haben das also auch frühere Neonazis gesagt, dass das damals schon auch so eine Untergangsstimmung dann war, ne? Die auch zu Verzweiflung führte. Auch Stefan Wagner hat sich 1982 umgebracht, nachdem er, wie ich meine, wahrheitswidrig behauptet hat, er wäre am Oktoberfest-Attentat beteiligt gewesen. So, also das heißt, die waren schon in einer Ausnahmesituation, auch psychisch teilweise. Und da gab es eine Fraktion, die anfingen, die fanden irgendwie die RAF toll, und zwar aber nicht politisch, sondern weil die so effektiv waren, weil die das hingekriegt haben, was Neonazis nie hinkriegen, nämlich zuverlässig sich zu organisieren, ohne sich gleich wieder zu zerstreiten. Und ihre Ziele auch umgesetzt haben. Das fanden die toll. Und dann haben die gesagt, das müssen wir jetzt auch machen. Und da gab es dann so ein paar, die tatsächlich in den Untergrund gegangen sind, teilweise nach Frankreich, um von Frankreich aus zu operieren, hier Banken überfallen haben. Und die so ein Ding wir gegen alle hatten, bei denen ich jetzt nicht 100% ausschließen würde. Ne? Dass vielleicht Einzelne so abgedreht waren, dass sie gesagt haben, hier, scheiß drauf, Schweine. Ne? Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass die Bombe eben nicht in diesem Papierkorb explodieren sollte, sondern woanders. Ne? Zum Beispiel im Käferfestzelt. Im Käferfestzelt auf der Wiesn, da sind lauter Prominente. Da war an dem Tag, glaube ich, der Bundeswirtschaftsminister, Graf Lambsdorff und Prominenz. Also das wäre vielleicht für radikale Neonazis schon eher ein Ziel. Ne? Aber auch reine Spekulation. Ne? Aber es ist auf jeden Fall, wenn es so einen Personenkreis gab, dann kann der nur ganz, ganz klein gewesen sein und müsste eigentlich bis heute unbekannt geblieben sein. Und das finde ich auch relativ unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass es viele Neonazis aus dieser Zeit gibt, die unbekannt geblieben sind. Weil letztlich durch die vielen Verräter, durch die Stasi-Überläufer, also Ottfried Hepp hat bei der Stasi umfangreich erzählt, Udo Albrecht hat umfangreich erzählt, es gab diverse Aussteiger, es gab Leute, die zu den Linken gegangen sind, die der Antifa unheimlich viel erzählt haben. Also es gab einfach sehr viel Wissen. Es gibt unheimlich viel Wissen über die Neonazi-Strukturen Ende der 70er, Anfang der
80er. Ja, und zu unserem Verfassungsschutz und die anderen Behörden haben da auch genug gewusst.
Drum halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass es unentdeckte Nazi-Zellen aus der damaligen Zeit gibt. Also nicht ausgeschlossen, aber relativ doch sehr unwahrscheinlich. Das müsste dann schon eine Potenzierung des NSU gewesen sein. Ne? Also.
Ja, aber wenn ich jetzt den Vortrag dann richtig so zusammenfasse, ist eigentlich eher so, dass dein Fazit, also Fragen, man kann einfach nichts sagen und alles andere ist Spekulation.
Das ist leider ist der Vorhang zu und alle Fragen offen, ja. Also auf einer Weise schon. Ich kann nur sagen, wozu ich neige in meinen Vermutungen, und ich neige zu Einzeltäter oder geheimdienstliche Operationen und nicht zu dem Mittelweg Neonazis, aber es ist ein Gefühl. Ich kann es nicht belegen.
Wie kommst du zu dem Gefühl der Geheimdienstorganisation? Weil das ja jetzt eigentlich, also das ist für mich aus dem Vortrag nicht so ganz klar geworden, weil ich da jetzt auch nicht unbedingt eine Ratio dahinter erkenne oder auch kein Motiv. Und das finde ich jetzt aus dem Vortrag auch nicht so
ganz klar. Das Motiv wäre gewesen, Strauß zum Kanzler zu bomben. Also das ist das eine Motiv, eine denkbare. Das zweite ist, etwas allgemeiner gesagt, in der geopolitischen Auseinandersetzung damals war die BRD kein sicherer Partner mehr für die NATO, weil die SPD gewackelt hat beim NATO-Doppelbeschluss. Also Helmut Schmidt hat damals 1979 den NATO-Doppelbeschluss nur durchgekriegt in der SPD durch eine Rücktrittsandrohung. Das heißt, in der SPD gab es eine sehr starke innere Opposition und es gab im Westen und es gab damals andersrum in den, sagen wir mal, in den USA gab es eine sehr aggressive Fraktion von Neocons, die gesagt haben, wenn wir den Krieg gegen die Sowjetunion gewinnen können, dann sollten wir ihn auch führen. Also das ist jetzt nicht Regierungspolitik gewesen, aber es war eine starke Fraktion. Die haben durchaus auch öffentlich sich geäußert. Es gab also damals Papiere, die nannten sich Victory is Possible, das war relativ verbreitet. Und die haben... Sie haben dann auch mit dem Amtsantritt von Reagan haben sie auch eine sehr aggressive Strategie gefahren gegen die Sowjetunion. Sie haben ihre Flotte ins Nordmeer fahren lassen, so also über die rote Linie hinaus. Und so. Sie haben also gesagt, ständige militärische Provokation. Das heißt, es gibt schon gibt schon Indizien dafür zu sagen, bis hin zu diesem berühmten Able Archer Manöver 1983, als die Russen schon ihre Atomwaffen in Alarmbereitschaft versetzt hatten. Man sagen kann, in dieser Zeit 80 bis 83 gab es im Westen eine aggressive Fraktion, die gesagt hat, wir könnten diesen Krieg führen gegen die Russen.
Ja? Gewinnen.
Wenn und gewinnen. Und wenn man diesen Krieg führen will, dann braucht man natürlich eine sichere Basis. Und da war die BRD unverzichtbar. Das heißt, da brauchst du Bündnistreue. Ne? Oh. Und wenn du jetzt sagst, und wenn du aus dieser Perspektive das betrachtest, von rechten US-Strategen, da ist die SPD natürlich schon fast kommunistisch. Ne?
Genau.
Und das heißt, die hatten schon ein politisches Interesse daran, dass Strauß Kanzler wird. Es gab damals gab es so ein bisschen Enthüllungen über ein Cercle Violet. Das ist war so eine Runde, wo so ein paar rechte Politiker, Strauß, Thatcher und so weiter zusammensaßen, die so ein bisschen diskutiert haben, wie kann man in Europa diesen bisschen Rollback, also rechte Regierungen wieder installieren. Ne? Natürlich mit Propaganda, nicht mit Bombenanschlägen. Ne? Aber es gab eine Strömung, die gesagt hat, wir brauchen verlässliche, US-treue, rechte Regierungen in Westeuropa, die quasi eine etwaige militärische Eskalation stützen. Und wenn du so diskutierst, dann hat es zumindest eine gewisse Logik, darin zu sagen, Strauß soll Kanzler werden. Oder es hat eine Logik zu sagen, es gibt ein ganz interessantes Interview, was Helmut Schmidt ein paar Jahre später mal in der Zeit gegeben hat, wo es um Terrorismus ging und wo er so ganz vielsagend sagt, ja, es gibt diesen RAF-Terrorismus und diese Linken und diese Rechten und so weiter. Und dann gibt es noch den Staatsterrorismus und darüber werde ich jetzt nichts sagen hier. Und das kann man interpretieren, muss man nicht. Ne? Also insofern würde ich sagen, du kannst argumentieren, dass es Gründe gab, in Deutschland entweder Strauß zum Kanzler zu machen oder der SPD-Regierung zu signalisieren, wenn ihr nicht auf Linie seid, dann können wir hier auch ganz anders. Aber das ist so spekulativ und wirklich nur von der Herleitung getragen, aber nicht von irgendwelchen Indizien, ne, dass ich denke, das kann man nicht ernsthaft vertreten als Theorie. Sondern es ist nur eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen möchte.
Theoretisch kann man das schon erklären, also kann man das schon begreifen.
Ja. Also anders als du erinnere ich mich schon nach dem Anschlag in Bologna dran, dass das den Linken, also den Brigade Rossi in die Schuhe geschoben wurde und zwar auch relativ lang. Also ich erinnere mich daran, dass in Italien wirklich diese Panik war, Brigade Rossi, oh Gott, die greifen irgendwie die normalen Menschen an. Oh. Also ich kann das auch nicht beweisen irgendwie, ich habe es auch nicht mehr nachgelesen in den letzten Jahren. Aber ich erinnere mich daran, dass dieses Gefühl auf jeden Fall da war, als ich jung war in Italien, dass das so da war. Und es wurde kurz nach dem Anschlag in Italien, gingen ja auch Gesetze durch, dass die Karabiniere sich bewaffnet haben. Das waren sie ja vorher nicht. Und das haben sie auch begründet dadurch, dass sie eben Panik und... Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass also... auch mit dem Oktoberfestanschlag, dass natürlich auch irgendwie auch so eine Intention dahinter sein könnte, irgendwie so eine Panik zu verbreiten, zu sagen, okay, man muss die Polizei besser bewaffnen, man muss irgendwie strengere Gesetze durchziehen. Also es kann auch ein möglicher Grund sein. Ich finde, super, dass du am Schluss so gesagt hast, aber so während deines Vortrags habe ich schon irgendwie gedacht, okay, du zielst schon wirklich so ein bisschen darauf hin, zu sagen, hey, es war ein chaotischer Anschlag oder es war irgendwie alles nur Chaos und alles war begleitet von Pleiten und Pannen. So fand ich schon irgendwie nicht überzeugend, muss ich ehrlich sagen.
Aber das ist tatsächlich das, was ich überzeugender finde, diese Version, Pleiten, Pech und Pannen.
Ja, ich meine,
es
ist
gleich und was,
recht, dass du
und
das
was Bologna angeht, nun ist es so, also natürlich kann man nicht den gesamten Diskurs abbilden, aber es ist schon so, der Corriere della Sera hat am Tag danach von einem faschistischen Anschlag gesprochen. Die NAR, ne, Nuclei Armati Revolutionari, haben sich telefonisch bekannt und das ist sofort in allen Medien gekommen am Tag danach, dass es ein NAR-Anschlag war. Relativ kurz danach hat die Staatsanwaltschaft von Bologna Haftbefehle gegen, ich weiß nicht mehr, 12 oder so Mitglieder der NAR erlassen. Und auch, ich weiß nicht, wer damals Andreotti oder wer damals Ministerpräsident war, hat auch wenige Tage danach gesagt, das war ein faschistischer Anschlag. Also das schließt natürlich nicht aus, dass trotzdem in Teilen der Medien oder wie es im öffentlichen Diskurs behandelt wurde, es Linken zugeschrieben wurde. Das kann man nicht ausschließen. Ne? Aber Ich wollte damit argumentieren, zu sagen, eine offizielle Strategie, wie es bei der Strategie der Spannung gewesen war, 6 Jahre vorher, ne, das quasi false flag, also das anderen in die Schuhe zu schieben, von oben herab, die hat es meiner Ansicht nach da nicht gegeben in Bologna.
Was meinst du, was die das dann erklärt haben? Also wenn du sagst, da kam mit der Kamera Telefonanruf.
Die NAR-Leute, die dafür verurteilt wurden, bestreiten bis heute, dass sie es getan haben. Also es wurde quasi, die NAR wurden beschuldigt, die haben den Bekenneranruf gemacht, die wurden verhaftet, gegen die wurde ein 15 Jahre langer Prozess angestrengt, es wurden 2 als Haupttäter verurteilt, die bis heute, die fast alles eingestanden haben, was ihnen vorgeworfen wurde, und die aber gesagt haben, das und das haben wir alles gemacht, aber Bologna haben wir nicht gemacht. Da wären wir gar nicht zu in der Lage gewesen. Weil das waren Nationalrevolutionäre, die haben sich mit Bullen rumgeschossen, die haben auch ziemlich viel Scheiße gebaut, haben sich also die Falschen erschossen, sind selber erschossen worden, haben sich untereinander erschossen und so weiter. Und die sagten dann später, also es geht ja darum, dass das sollen 20 Kilo brisanter Sprengstoff gewesen sein in Bologna. Die sagten, damit hätten wir gar nicht umgehen können, da hatten wir gar nicht die Kenntnisse für sowas. Ne? Also insofern ist auch dieses Kapitel eigentlich nach wie vor offen. Und es ist ja auch, was Bologna angeht, steht immer noch, wo wir jetzt wieder bei Verschwörungen sind, der Ustica-Zwischenfall im Raum. Also 6 Wochen vor dem Bologna-Anschlag ist eine Passagiermaschine abgeschossen worden über Italien. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass sie von NATO-Jets abgeschossen worden ist. Und es ist bis heute nicht so richtig klar, hatten die gedacht, dass der Gaddafi da drin sitzt und haben die deswegen abgeschossen oder sah die nur so ähnlich aus wie die Maschine von Gaddafi oder wie auch immer. Also da gibt es auch die wildesten Geschichten darum. Ne? So. Was zumindest aus meiner Sicht eher für so irgendwelche geopolitischen Verwicklungen spricht. Es gab also das, aber die ganzen verschiedenen Thesen, die will ich jetzt da lieber nicht mehr ausbreiten. Da wird man nur irre von. Egal,
das ist oder nicht vielleicht Verschwörungstheorie.
Und es ist, ich meine, was Bologna angeht, es ist auch klar, das ist auch ein bisschen eine Frage der Einschätzung der damals Beteiligten an der Autonomia-Bewegung. Gab es damals einen Grund für den italienischen Staat, nochmal der Autonomia richtig zu drohen, also quasi ein Massaker anzurichten, um die Autonomia zu vernichten? Oder war das schon nicht mehr nötig, ne? Weil sie eigentlich schon die Niederlage schon erlitten hatte? Das ist, soweit ich weiß, umstritten zwischen den Beobachtern der damaligen Zeit.
Ja, aber da war da noch diese linke Gruppe da, oder die RAF auch.
Brigade Rosse.
Brigade Rosse meinst du?
Waren die noch da?
Ja, die gab es.
Die haben noch gekämpft.
Die haben gekämpft, ja. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht hier abschließen. Ich bin auch so ein bisschen. Ne? Danke für eure Aufmerksamkeit.